Läuft.
Läuft.
Gut. Hallo und herzlich willkommen. Wir laden euch heute alle herzlich ein, mit uns ins Wasteland zu kommen. Wir haben wieder mal einige Stunden im Wasteland verbracht. Fallout 4, der Release, liegt gar nicht so lange zurück. Obwohl, ja, wir wissen noch nicht genau, wann der Podcast rauskommt. Vielleicht liegt es doch schon ein bisschen länger zurück. Aber das soll uns nicht davon abhalten, jetzt ausführlich über das Spiel zu reden. Fallout, ich meine, da steckt die 4 drin. Es ist eine Serie, die schon etwas länger existiert, gerade wenn man zu den ganz alten Teilen geht. Aber erstmal möchte ich hier unsere Runde vorstellen, in der wir hier zusammensitzen. Mit mir hier dabei ist zum einen der Anton. Hallo.
Hallo. Hallo, herzlich willkommen. Fallout ist mein Thema. Und ich freue mich, dass wir das nicht nur zu zweit bestreiten müssen. Wir haben den Roman dabei, den ich heute sozusagen kennenlerne. Zum ersten Mal, dass wir hier zusammen am Küchentisch sitzen.
Ja, einen wunderschönen guten Abend an alle Hörer, an euch beide natürlich. Und ja, ihr habt es ja schon gesagt, Fallout 4 steht an. Red Away ist eingepackt, Stimpaks sind bereit. Und jetzt wollen wir heute mal über eines der meist erwartetsten Spiele des Jahres eigentlich sprechen. Also seit der Ankündigung auf der E3, meine ich, war es doch. Da hat die ganze Welt heiß drauf gewartet.
Geht man jetzt rein nach Verkaufszahlen, kann man jetzt auf jeden Fall mit Sicherheit sagen, dass es nicht nur viele Leute erwartet haben, sondern auch direkt zugeschlagen haben beim Kauf.
Aber es ist witzig, dass du auf die Vorfreude ansprichst, weil ich habe im Vorfreude-Rausch nach dem ersten Fallout-Trailer mir die PS4 gekauft. Also ich wusste, dass es noch Monate hin sind, aber da hat es so gekribbelt, da habe ich gedacht, so, ich muss mich jetzt schon mal vorbereiten. Alles bereit machen, für wenn das Spiel kommt, ja.
Ja, die Konsole hatte ich schon zu Hause tatsächlich, aber am nächsten Tag nach der Erscheinung, ich bin sofort auf die Arbeit, das allererste, was ich gemacht habe auf der Arbeit, noch bevor ich irgendwie mich umgezogen habe oder sonst was fertig gemacht, erstmal direkt Vorbestellung auf die Collector's Edition von Fallout gemacht. Ja, und dann hieß es warten auf den Erscheinungstag. Ich weiß nicht, hattet ihr das tatsächlich, das ist mir nur dieses Mal besonders aufgefallen, hattet ihr das irgendwie online bestellt? Habt ihr es in einem Laden geholt?
Nee, online.
Ich habe es, das habe ich zum ersten Mal gemacht. Ich habe es online im PlayStation Store vorbestellt.
Ja.
War eine Katastrophe.
Ich war ja bei mir aber genauso online vorbestellt im PSN. Ist nicht das erste Mal, dass ich das gemacht habe. Ich habe es schon mit anderen Titeln gemacht, aber es ist so eine Sache, wenn man das macht. Also man kann Glück haben, man kann aber auch wirklich Pech haben, dass man ziemlich eklige, lange Downloadzeiten hat und es ist immer so dieses Kribbeln, wann startet es jetzt wirklich? Weil normalerweise im Idealfall geht's halt vor dem eigentlichen Release los, dass der Download startet, damit man es zum Release dann auch spielen kann. Im Idealfall.
Wobei ja, dieses Jahr, der Release war ja irgendwie so ein bisschen Hickhack. Also ich habe das ja mitbekommen, irgendwie, das Spiel sollte ja ursprünglich am Dienstag oder so erscheinen, aber schon am Freitag oder Samstag haben es die meisten Saturns und GameStop schon verkauft. Hm. Also deswegen, da war ich ganz froh, dass ich das in einem Laden bestellt habe, weil dann konnte ich natürlich direkt am Wochenende loslegen, aber das fand ich schon ziemlich heftig.
Also, ich habe es digital bestellt, wie gesagt, und dann sagte der Feuermann, ich glaube, kann es sein, dass es der 10. November war, wenn es rauskam?
Ich meine auch, ja.
Und dann stand nämlich bei mir im PSN die ganze Zeit, der automatische Download wird vermutlich am 8. November starten. Und ich dachte so, super, das war auch eigentlich der Grund, warum ich das gemacht habe, weil ich mir gedacht habe, ja super, wenn er das vorher runterlädt, wie es da schön beworben war, dann pünktlicher geht's ja gar nicht. Ich weiß, manche Geschäfte geben es auch früher raus, aber kann man sich ja im Vorfeld nicht drauf verlassen, ja. Wie auch immer. Am 8. November dann stand da, voraussichtlich am 9. November wird es runtergeladen. Und am 9. November stand dann auf einmal, voraussichtlich am 12. November wird es runtergeladen. Also 2 Tage nach Release, da bin ich schon völlig panisch geworden. Er hat dann doch 5 Stunden, also keine Ahnung, um 7 Uhr abends oder so, vor dem Release-Tag hat er es dann doch runtergeladen. Ich habe mich sehr gewundert, dass er nur 5 GB runtergeladen hat. Und das war dann auch nichts anderes als ein riesengroßer Installer. Und der Installationsprozess hat dann nochmal, ich glaube, knapp 10 Stunden gedauert.
Oh, das war sehr frustrierend. Ich erinnere mich daran, genau, bei Bloodborne war das. Das hatte ich auch dann online erworben und wurde dann runtergeladen. Und das ging auch recht zügig. Es war direkt da und ich spiele so los. Und irgendwann sagt das Spiel so, tut mir leid, durch das Tor hier kannst du nicht gehen, erst wenn das Spiel vollständig runtergeladen ist. Nicht so, was? Ich dachte, es wäre vollständig. Oder
aber das
so
ist
rein?
Ein bisschen witzig, weil Sony hat das ja so, Sony hat das ja so toll angekündigt, ne, dass die jetzt von Spielen nur einen Teil runterladen und du dann schon mal anfangen kannst.
Das war bei Bloodborne, da konntest du irgendwie so eine Stunde spielen und dann musste ich dann doch irgendwie noch mindestens einen Tag warten, bis ich dann weiterspielen konnte. Das hat's vollgebracht, aber egal.
Naja, die Ansätze sind da. Ist ja schön, dass man das jetzt live beobachten kann, dass man da mal Eindrücke von hört.
Aber also in der Theorie ist das alles machbar, aber also bis es wirklich ideal mal umgesetzt wird, dauert, glaube ich, noch ein bisschen. Aber zumindest die ersten Schritte, dass dann Spiele teilweise runtergeladen werden und dann schon man reingucken kann, sind auf jeden Fall da. Aber ich glaube, da gibt's noch keine ultimative Formel, dass das wirklich komplett rund läuft.
Und dann auch noch Glück haben, dass man eine ordentliche Internetverbindung hat.
Ja gut, das ist sowieso bei dem ganzen Pflicht. Ansonsten bleibt natürlich der klassische Weg, in den Laden gehen und die Disc holen. Und man kann ja auch Glück haben, dass man an den richtigen Laden gerät, der das dann halt schon vorher dann dort stehen hat.
Muss aber grundsätzlich dazu sagen, dass das mit dem im Hintergrund runterladen mal auf der PS4 doch schon sehr gut funktioniert. Hatte Sony auch vorher gesagt, die hätten da einen extra Chip eingebaut, der nur die Downloads managt. Und jetzt gerade im Vergleich zu der PS3 läuft es wirklich. Also wenn ich einen Download laufen habe und derweil irgendwas anderes spiele, das klappt. Also das konnte man auf der PS3 ja quasi vergessen. Das ging theoretisch, aber ist auf praktisch lief dann da nichts mehr.
Ja, ist auf der Xbox genauso. Also auf der 360, wenn du da teilweise ein Spiel gestartet hast, wurde direkt unten angezeigt, Download ist pausiert. Ja, und jetzt kannst du einfach Download starten, drauf losspielen und dann guckst du halt, je nachdem wie schnell dein Internet ist, 2-3 Stunden später nach und es ist halt runtergeladen.
Und irgendwann kommt auch die Nachricht, bing, es wurde installiert. Wobei ich da sagen muss, es ist mir jetzt schon 2-mal passiert, dass ich bei einem Spiel plötzliche Slowdowns bemerkt habe. Das eine Mal war bei, The Last of Us. Es ruckelte so ein bisschen, also so ganz subtil. Ich habe die ganze Zeit gefragt, was ist los? Und ich habe einen PlayStation-Knopf gedrückt und ich fand nichts raus. Ne? Bis dann irgendwann kam, keine Ahnung, irgendein Update von The Witcher hat sich im Hintergrund installiert oder so. Das erklärte das dann.
Ja, ich glaube tatsächlich so bei Installationsprozessen, wenn da nicht nur der eine spezielle Chip im Hintergrund am Datenschaufeln ist, sondern wenn es wirklich darum geht, irgendwelche Sachen zu installieren und fertig zu machen, dann knappst es dann wirklich Leistung ab an anderen Punkten und deswegen kann dann sowas vorkommen. Weil ich hatte das auch schon.
Ich finde das nicht mal ich finde das nicht mal schlimm. Man weiß es halt nur am Anfang nicht, ne? Ja, also der sagt auch nicht, ich installiere gerade was im Hintergrund oder so. Man denkt einfach nur, was ist los? Ich wollte schon ausmachen und neu starten, weißt du? Aber als dann die Meldung kam, habe ich gedacht, naja, egal, das ganze Debakel habe ich dem Spiel sehr schnell verziehen. Ich liebe es und man muss dem Spiel auch viel verzeihen. Ich stoße das mal so an. Aber es lohnt sich, sich drauf einzulassen.
Ja, auf jeden Fall. Wobei ich dazu sagen muss, ist, dass die Hürde tatsächlich, ich finde, ein bisschen höher ist als bei den Vorgängern. Wir haben ja erwähnt, dass das Ganze eine Spielereihe ist, dass das jetzt der 4. Teil ist. Und du hast halt ein ordentliches Tutorial, sag ich mal, das dich auch in die Story einleitet. Aber wenn dieses Tutorial vorbei ist, bist du erstmal, ich sag mal, in die offene Spielwelt hineingeworfen. Und bis du dich, ich sag mal, anfreundest mit den neuen Mechaniken, wie das ganze Spiel überhaupt funktioniert, wenn du das erste Mal ein Fallout spielst, ich sag mal, es bis so dieses überwältigende Spielgefühl, das Fallout einem bietet, eintritt, das kann so schon deine 3-4 Stunden dauern. Zumindest ging es mir so.
Was ich so ein bisschen vermisst hatte, ich meine, gut, ich war jetzt ja schon etwas in der Mechanik drin. Ich meine, ich habe ja New Vegas und auch den 3. Teil gespielt, aber Was der dritte Teil ja ganz schön gemacht hat, um dich reinzubringen, in Megaton, in der ersten Stadt, gab es hier diese Dame, ich glaube Moira oder so hieß die, da hat man so eine Art Survival-Guide, wollte die schreiben und hat dich dann immer auf Missionen geschickt und hat dir über diese Questreihe so das Spiel und die Grundmechaniken näher gebracht und die Welt näher gebracht. Das fand ich eigentlich ganz clever gelöst, dich so über diese Questline, sag ich mal, wo es darum geht, dann diesen Survival-Guide zu schreiben, dich dann auch selber mit der Welt vertraut zu machen. Das fand ich eigentlich ganz clever gelöst. Das fehlte mir ein klein bisschen, aber man kommt schon rein. Also so ganz dramatisch würde ich jetzt das nicht sehen.
Also ich finde auf der einen Seite, ja, Fallout 3 hatte natürlich, ich fand auch diese ganze Anfangssequenz, ich meine, das Spiel beginnt mit deiner Geburt und du wächst in Etappen in diesem Vault auf und wenn sich dann irgendwann diese Tür öffnet und man da raus ins Licht kommt, also einen krasseren Einstieg gibt's gar nicht.
Wobei man das. Ich war überrascht, dass es das in Fallout 4 jetzt so in der Form nicht gab. Ich dachte, wo man dann anfängt bei der Familie und man geht zu dem Baby, dachte ich so, okay, da kommt jetzt irgendwann dieser Punkt, wo du auf einmal in die Sicht des Babys gehst oder so, ne? Weil ich so geprägt irgendwie war von vorher, von dieser genialen Idee, diese Schritte so als Baby zu durchlaufen. Aber die haben mir jetzt sich da einen anderen Twist einfallen lassen, den ich überraschend fand. Nicht schlecht, es war dann auf jeden Fall ein anderer Ansatz. Aber wie gesagt, so, ich dachte irgendwie so, weil ich auch so begeistert war von dieser Idee, so als Baby anzufangen, die würden das nochmal machen. Haben sie aber
also ich find's, nicht ich war davon auch mega begeistert. Ich find's aber sehr gut oder vollkommen in Ordnung, absolut nachvollziehbar, dass sie das jetzt nicht nochmal genauso wiederholt haben. Vielleicht greifen sie das später nochmal auf. Wie auch immer, der Einstieg von Fallout 3 war grandios, war für mich auch der Einstieg in die Fallout-Serie überhaupt. War das bei euch auch so? Seid ihr vertraut mit Fallout 1 und 2?
Ich hab nie... Ja, entschuldige. Also ich hatte Fallout 3 tatsächlich gespielt, durchgespielt und geliebt. Und ich hab mir erst danach Fallout 1 und 2 in so einer Sammlerbox gekauft für den PC. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, das war schon irgendwie 2004 oder 2005, als ich dann Fallout gespielt habe, Fallout 1. Und das war einfach, ich sag mal, technisch so veraltet, dass es mich irgendwie nach einer Stunde oder zwei hat es mich tatsächlich verloren. Wenn ich so wirklich an Fallout und meine Erinnerung an Fallout denke, dann denke ich immer an Fallout 3 als allererstes.
Bei mir war das ganz ähnlich. Ich habe nach meiner Begeisterung von Fallout 3 auch mal reingespielt. Ich kann mich gar nicht mehr so genau dran erinnern, aber ich bin damit überhaupt nicht klargekommen. Ich hatte auch dann keine Lust. Also es hat mich nicht genug begeistert, dass ich da jetzt Lust hatte, mich da reinzufuchsen, wie das überhaupt funktioniert. Und es war einfach irgendwie, es ist zu alt. Ja.
Also ich habe es mal versucht, in die alten Spiele reinzukommen, weil es auch so eine Phase gab, wo ich Spiele in dieser Art gesucht habe, die dann halt so unten basiert sind, so taktisch von oben gesehen, so ich schicke die Figur dahin, habe eine bestimmte Anzahl an Aktionspunkten, lass sie dann irgendwas machen und das waren ja halt die alten Fallout-Teile tatsächlich. Aber es ist wirklich, also gerade spätestens, wenn man dann Fallout 3 dagegen sieht, ist es halt einfach altbacken und sehr schwer da reinzufinden. Also ja. Es hat auch nicht lang gehalten, dann diese Phase, wo ich das versucht habe und ich war dann wirklich komplett gehuckt von Fallout erst mit dem dritten Teil, den ich wirklich intensivst gespielt habe mit allen möglichen Erweiterungen. Also tatsächlich, was ich bei New Vegas gar nicht gemacht hatte, dass ich durch sämtliche DLCs beim dritten Teil auch gegangen bin. Also ich habe wirklich so dieses komplette Paket gehabt und auch genossen bei Fallout 3.
Ja. Ja. Aber vielleicht also, sollten wir, entschuldige, dass ich unterbreche, aber vielleicht sollten wir, bevor wir jetzt weitermachen, generell mal für Zuhörer, die das eventuell noch gar nicht kennen, mal erzählen, in was für einer Art Welt und Szenario wir uns hier bei Fallout befinden und wie das Spiel grundsätzlich aufgebaut ist, weil theoretisch könnte man ja auch meinen, so wie sich das anhört, bis auf die Einleitung, es könnte ja auch jedes mögliche Rollenspiel sein.
Ja, gerne. Ich wollte gerade nur noch sagen, Fallout 3 war für mich nicht nur der Einstieg in die Fallout-Reihe, sondern quasi in das ganze Rollenspiel-Genre. Da war ich vorher gar nicht so drin. Und da ist es für mich, es ist einfach genau die Welt für mich. Also es ist der absolute Atomkrieg passiert. Ich habe immer gedacht, der wäre so in unserem Kalten Krieg passiert, aber stimmt gar nicht. Also der große, die weltvernichtende Atomkrieg in der im Fallout-Universum findet im Jahr 2077 statt. Die Welt vorher ist schon lustig, satirisch gezeichnet, also das absolute Atomzeitalter. Es gab also, oder falls es die mal gab, sind die längst vergessen, keine Atomaktivisten. Das Atomstrom wird als Wohlstandsbringer gefeiert, Technik, Haushaltsroboter, alles atombetrieben, hat alles so ein 50er-Jahre-Flair, das ist das schöne Familienleben mit dem, wie gesagt, dem Haushaltsroboter in der Küche, der Frau und dem Mann alles abnimmt und das Kind wickelt und gleichzeitig natürlich moralisch schon ziemlich verroht und politisch eine totale Katastrophe und dass dann der große Knall da kommt, überrascht auch niemanden. Es wurden nämlich schon reichlich Untergrundbunker gebaut auf der ganzen Welt oder zumindest in den ganzen Vereinigten Staaten von der einen Firma, Vault-Tec, die schön bewerben in so einem 50, so einen positiven 50er-Jahre-Werbestil. Sichern Sie sich die Zukunft, wenn die Bomben kommen, kommen Sie einfach zu uns, leben Sie die nukleare totale Vernichtung einfach unter der Erde in Sicherheit mit Ihrer Familie, im Luxus weiter und ja, so ist es. Und Moment.
Ja, also
Entschuldigung, ich bin gerade von meinem Avira abgelenkt, der mich, ich muss den mal eben einstellen, dass er ein paar Stunden warten muss.
Ja, auf alles jeden gut. Fall, um da aufzugreifen, das Ganze ist halt auch wirklich witzig gehalten, erinnert so an diese Rettungs-Cartoons oder Verhaltens-Cartoons aus den 50ern, die man so aus Amerika kennt, was man so macht im Falle des Atomkriegs, nach dem Motto unterm Tisch und so verstecken. In diesen 50er-Jahre-Cartoon-Stil sind auch die Werbungen von Vault-Tec gehalten. Und auf jeden Fall ist es so, dass jetzt in Fallout 4 das Ganze eben damit beginnt, dass man eben seinen Charakter erstellt, rollenspielüblich, männlich oder weiblich, kann man sich aussuchen und frei gestalten. Und das Ganze fängt halt eben damit an, dass vor Ort an der Tür ein Vault-Tec-Mitarbeiter klopft, und einem erzählt, dass man eben aufgrund seiner Verdienste im Krieg, weil man scheinbar ein Veteran ist, einen Platz im Vault kriegt. Und da wird auch direkt deutlich, dass nicht für jeden Bürger in Amerika oder generell nicht für jeden Menschen auch wirklich ein Platz im Vault gesichert ist. Es sind wohl immer nur besondere Menschen, beziehungsweise es gibt ja wohl scheinbar Auswahlkriterien. Auf jeden Fall erklärt es auch, warum, wenn man später aus dem Vault rauskommt, warum draußen es überhaupt noch Menschen gibt, warum die nicht alle sich im Vault versteckt hatten.
Ja, das Witzige ist ja, dass selbst dann der Vertreter von Vault-Tec gar nicht reingelassen wird. Man kann ihn ja auch noch sehen, wie er dann davor steht und meckert und sagt so, ich habe doch hier für die Firma gearbeitet, aber selbst ihn lassen sie ja nicht rein.
Man kann ihn sogar wieder treffen,
ja.
Spoiler.
Ja, allerdings.
Ja, ich habe mir das auch so gedacht, dass es wahrscheinlich auch nicht so billig war. Die werden da wahrscheinlich auch ein gutes Geschäft mitgemacht haben, diese Tickets zu verkaufen, sage ich mal. So wie die ultimative Lebensversicherung. Ich meine, der kommt ja da auch am Anfang wie so ein Klinkenputzer, ne?
Ja, wie so ein Staubsaugenvertreter.
Ja, genau. Muss sagen, warum Menschen draußen sind, ist natürlich auch eine Frage der Zeitspanne, ne? Und jetzt, also wir treten jetzt so ganz leichtes Spoiler-Territorium, aber wir spoilern jetzt, sage ich mal, so die Anfangs-, die an, den, den Anfang der Story,
ja, das ganze ja Intro, allem, ne? Das kennt man ja sowieso jetzt durch die Trailer, die im Vorfeld gelaufen sind. Da hat man die meisten Bilder davon ja schon gesehen in Gameplay-Videos.
Ich wollte nur kurz warnen. Also, was mich nämlich so irritiert hat, ist, wenn man dann aus dem Vault rauskommt, in Teil 3 war es ja auch so, dann ist der Krieg ja schon lange, 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 lange her. Es sind ja schon viele Leute aus verschiedenen Vaults wieder rausgeklettert und haben schon so eine Art also so eine rudimentäre Zivilisation auf der Erdoberfläche existiert schon wieder. Und jetzt habe ich mich immer gefragt, Fallout 4 beginnt vor dem Krieg, unmittelbar vor dem Krieg, um genau zu sein. Aber wie, also was passiert mit diesem Zeitsprung? Wie passiert dieser Zeitsprung, habe ich mich die ganze Zeit gefragt. Und dann ist es soweit, die Bomben knallen, übrigens ein bisschen sehr abrupt, finde ich. Also man hätte sich für dieses Intro ein bisschen mehr Zeit nehmen können, das geht schon sehr schnell. Rennt man auf jeden Fall darüber und dann ist es ja so, dass man in dem Vault eingefroren wird, was keiner vorher wusste, was niemandem verraten wurde. Die sagen ja auch dann, das wäre nur so eine medizinische Untersuchung, für die man sich da in diesen Kasten da reinsetzen soll. Und schon ist man eingefroren und schon sind 200 Jahre vergangen. Und so ist dann nämlich dieser Zeitsprung, dass man in der normalen, in Anführungszeichen normalen Fallout-Timeline dann sich befindet.
Ja, und das war auch so eine Sache, die mich dann überrascht hatte, weil man bastelt sich dann so seinen Charakter ja am Anfang zusammen und ich war dann schon so überlegen, aber wenn das ja noch vor dem Ereignis ist, ne, wie soll ich dann nachher dann noch überhaupt leben? Und dann hatte ich schon gedacht, ist das jetzt so ähnlich wie bei diesem GTA-Charakter-Editor, dass man so die Eltern sich zusammenbasteln und daraus irgendwie der Sohn oder die Tochter kreiert wird? Oder wie genau soll das jetzt hier ablaufen? Und dann, wo das dann mit diesem Kältekapseln kam, immer so, ah ja, okay, alles klar, hab's kapiert.
Ja, ich merke, du hast also genauso. Ah, ist schön, ne? Eigentlich ist es wirklich eine Katastrophe, wenn wir spoilern. Wir sollten das sehr gering halten und Leute anfixen, weil dieses Gefühl, nicht zu wissen, was einen erwartet, wenn man dann so in diese Wildnis da tritt, ist eigentlich das, was Fallout so großartig macht. Deswegen,
ja, aber ich meine, das, was wir bis jetzt gesagt haben, ist ja nur, wie du in den Vault reinkommst. Und ich meine, wir wissen es ja auch von den vorangegangenen Teilen, so dieser magische Moment ist ja, wenn du dann da raustrittst und dir steht auf einmal die Welt offen.
Ja.
Und dann geht's halt los, ne? Was machst du von da an?
Das wollte ich nämlich gerade noch sagen zu dem Thema mit dem Tutorial. Und eigentlich ist das genau Fallouts Stärke. Ich finde, dass man dann so frei da steht und man hat wirklich so einen kleinen Hinweis, ja, so in die Richtung könntest du mal versuchen, deiner Hauptmission, sage ich mal, die es dann ja gibt, ne, so eine Story-Mission zu folgen.
Ja, der vierte Teil versucht dich ja so ein bisschen in die Richtung der Minutemen direkt zu schleusen. Und wenn man bei denen bleibt und alles für die macht, dann lernt man ja da die ganzen neuen Spielmechaniken, auf die wir gleich noch eingehen, kennen. Aber wie du mir ja auch schon erzählt hast, kann man das auch komplett ignorieren und dann ganz anderen Einstieg erleben. Aber der Minuteman-Einstieg ist wahrscheinlich der, den viele so erlebt haben, weil das Spiel schon so ein bisschen versucht, dich dahin zu drücken. Das merkt man auch.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das war für mich ein bisschen blöd. Ich habe das so ein bisschen wider Willen gemacht, weil ich meine, am Anfang, klar, trifft man Preston Gravy und seine Gang und hilft denen und dann ist man so, ne? Aber ich wollte halt eigentlich meinen Charakter nicht so super heldentummäßig spielen oder so der totale Gutmensch und altruistische Helfer da, sondern ich wollte eigentlich so, ja. Also nicht direkt böse, aber ich hatte mir gedacht so, ich gehe da jetzt mal raus und hab auch meine Kanten und guck mal, ne? Und naja, dann kam das halt, willst du hier der Anführer sein und unser General und alles aufbauen? Und ich hab erst gesagt, nee. Nein, will ich nicht. Und dann hast du aber die Quest da und du weißt ja auch, da hängt dann viel dran, ne? Und dann bin ich irgendwann doch zurück. Und dann habe ich es doch gemacht. Und deswegen war mein ganzes erstes Durchspielen war so der Gutmensch wider Willen. Und deswegen hat es mir eine riesen Freude gemacht, das Spiel nochmal neu zu starten und den einfach stehen lassen.
Also ich habe dann der Witz ist, bei mir war das so ein bisschen ähnlich so vom Einstieg, dass ich, sag ich mal, das erste Mal den helfen habe ich gemacht, aber danach habe ich die so ein bisschen ignoriert, weil ich mir dachte so, ach, ich will jetzt nicht direkt von denen so in die Geschichte mit eingeführt werden, nö, ich will selber. Und dann bin ich losgelaufen, aber ich habe mich auch dabei ertappt, wie ich dann später zu denen zurück bin, so, okay, was wollt ihr denn?
Genau, und dann hängst du da ja ewig drin, ne?
Ja.
Also das frisst ja 50 Spielstunden alleine, diese ganze Siedlungsarbeit, die man dann für die betreibt.
Wenn du das machst, also es gibt da auch so einen Hauptweg durch die Minuteman Quest durch, aber es gibt, wenn du es wirklich ausreizen möchtest, gibt es zig Stunden an ja, mit diesem ganzen Siedlungskram, den du machen kannst. Ja,
was heißt ausreizen? Ich hatte es halt nur mal den Job angenommen und dann wollte ich den auch ordentlich machen und dann haben die mich permanent Respekt. Damit genervt.
Respekt.
Also dann kann ja immer, da ist noch eine Siedlung und da ist noch eine Siedlung und da ist noch eine Siedlung und die brauchen jetzt Hilfe und oh, übrigens, die dritte Siedlung wird gerade angegriffen, geh mal schnell hin und hilf denen.
Das habe ich aber komplett ignoriert.
Die sind unglücklich und die haben zu wenig Wasser und die haben zu wenig Futter und
Ich habe nur eine einzige Siedlung habe ich mit Gegenständen versorgt und geguckt, dass da Essen und Wasser ist und dem Rest habe ich einfach gesagt, so, ach, komm doch alleine, klar.
Vernünftig.
Ging mir genauso, habe ich exakt genauso gemacht, aber die eine Siedlung, um die ich mich dann tatsächlich gekümmert habe, die ich ausgebaut habe, da habe ich bestimmt momentan 40% meiner Spielzeit bei Fallout ist nur in den Siedlungsbau rein. Ich habe am Anfang, ich hatte mir das Spiel halt gekauft im Laden, kam abends nach Hause und hatte auf die Uhr geguckt, habe noch 3-4 Stunden gehabt, bevor ich ins Bett muss und dachte mir, jetzt willst du so viel wie möglich noch schaffen bzw. sehen. Und dann bin ich am Anfang zumindest relativ straight einfach der Geschichte hinterher und eben die Sachen bei den Minutemen erledigt. Aber in dem Moment, wo du das erste Mal wirklich frei bauen kannst, da war ich gehuckt. Also bei den ganzen Präsentationen, die man so im Vorfeld gesehen hat, dachte ich mir immer gerade in Erinnerung an Fallout 3, so bauen, wer braucht das schon? Das interessiert mich nicht, das wirst du eh nicht machen. Du bist eh nicht kreativ genug dafür, lass es einfach liegen, wenn du es spielst. Und am Ende habe ich dann auf den Tacho geguckt und gesehen, oh, gut, du hast jetzt fast nur Siedlungen gebaut.
Ja, und da kommt wahrscheinlich so der große Unterschied raus. Das war nämlich das Feature, was mich so am meisten genervt hat, womit ich überhaupt nichts anfangen kann, wo ich mir einfach nur gedacht habe, Spiel, lass mich doch am liebsten einfach nur in Ruhe. Lass mich so am besten so einen Knopf haben, so nach dem Motto, bau alles automatisch aus und ich bezahle einfach nur Geld, weil vielleicht mal so zur Erklärung, es ist dann halt so, wenn dir Siedlungen dich anschließen oder ein paar hast du ja schon eigentlich mehr oder weniger direkt zur Verfügung, halt die erste, wo du durchläufst, dann kannst du auf Knopfdruck in den Baumodus gehen und je nachdem, was du an Materialien dabei hast, die braucht man natürlich dann auch, kannst du bestimmte Gegenstände hin pflanzen in die Welt und die können unterschiedliche Sachen. Manche Sachen sind nur dekorativ, manche sind praktisch, wie ein Bett oder ein Stuhl, was du irgendwie nutzen kannst oder kannst auch Pflanzen Saaten aussehen, dass dann Essbares bei rumkommt oder Pumpen aufstellen, um Wasser zu kriegen und so ein Zeug. Manche Sachen brauchen auch ein gewisses, sag ich mal, gewisse Perks oder Skills, je nachdem, wie man das nennen möchte, um das dann entsprechend zu bauen. Und aber das war so eine Sache, die hat mir irgendwie, nee, das war echt nicht meins, muss ich
also,
sagen.
Also, ich bin da total zwiegespalten. Auf der einen Seite war es mir einfach zu viel, weil ich ja wirklich alles gemacht habe. Und man hat ja im Pip-Boy, das ist das Menü, so eine Übersicht über die Workshops und die haben dann da so ein Rufzeichen, wenn da irgendwas ist. Also es gibt dann die Kategorie, nämlich also wie viele Bewohner sind in der Siedlung, dann wie viele Betten, wie viel Nahrung, wie viel Wasser, wie viel Verteidigungspunkte und so weiter. Und dann hast du da immer ein Rufzeichen, wenn irgendwas nicht optimal ist. Und ich wollte die Rufzeichen weghaben. Ich meine, war ja ein bisschen meine eigene Schuld, ne? Aber hin und her gerissen, weil es mir auf der einen Seite genervt hat, auf der anderen Seite habe ich damit auch unfassbar viel Zeit mit verbracht. Dann muss man dem Ganzen zugute halten, man muss es nicht machen. Also auch wenn man, wie gesagt, ich habe bestimmt 100 Stunden mit dieser ganzen Siedlungsquest verbracht, also mit diesen ganzen verschiedenen. Hätte ich das nicht gemacht, heißt das nicht, dass mir irgendwie, also dass da Mangel an Content gewesen wäre. Also man kann auch 200 Stunden Fallout spielen und Sachen erleben und entdecken, während man das komplett ignoriert. Da ist sowieso so ein grundsätzlicher Ansatz, dass man sich echt überlegen muss, wie will ich das spielen? Weil, also es gibt einfach so viele verschiedene Wege, das Ganze anzugehen. Und irgendwie, jetzt wo ich das noch dann jetzt bei meinem zweiten Charakter bin, bei dem ich das komplett weggelassen habe, fasziniert es mich unheimlich, wie sehr sich das auf die Welt auswirkt. Weil, also, mit meinem ersten Charakter war ich halt der Anführer der Minutemen und ich habe mich im ganzen Commonwealth um Siedlungen gekümmert, die meine Siedlungen waren, die ich halt managen konnte. Und die auch optisch und kreativ nach mir aussahen. Also ich habe da die Zäune gezogen und die Abwehrturrets gesetzt und die Beete gepflanzt und Hütten gebaut und Matratzen reingelegt und denen noch ein Radio dahingestellt und so. Das ist alles meine Welt. Und in meinem neuen Spielstand mit dem neuen Charakter ist das halt alles nicht da. Das sind alles fremde Siedlungen. Die treffe ich auch. Ich erkenne die wieder. Die reden auch mit mir. Zum Teil ist es sogar nett, dass ich mit den Leuten wirklich reden kann und nicht nur im Manage-Modus mit denen reden kann, sozusagen. Ich kann jetzt zum Beispiel die Abernethy Farm, die ganz in der Nähe am Anfang ist, vom Red Rocket Truck Stop, da ist so ein riesiger Strommast. Da hat die Abernethy-Familie unten so eine kleine Farm reingebaut. Mit der kann ich Handel treiben. Und die Tochter kauft mir Melonen ab. Das verliert man irgendwie, wenn man da als Minuteman-Boss ist. Auf jeden Fall, also ihr merkt schon, es hat mich total auch so genervt und ich hatte dann keinen Bock mehr und ich verstehe das irgendwie. Aber auf der anderen Seite Respekt, weil...
Ja, da kann man wirklich nur hervorheben, dass eigentlich die Stärke von Fallout, ähnlich wie auch von Skyrim oder Fallout 3 und allen anderen Vorgängern, die Stärke ist eigentlich wirklich die, dass jeder seine eigene Art zu spielen für sich entdecken kann und dass jeder auch ein komplett anderes Spiel erlebt, je nachdem, ob du dich mehr auf das Bauen, das Erforschen und Entdecken konzentrierst, ob du einfach nur von Quest zu Quest läufst oder halt eben einfach nur dir den stärksten Gegner suchst und den zu Fall bringen lassen möchtest. Du hast halt zig Möglichkeiten und es gibt halt keine unsichtbaren Wände, die dir eben sagen, nee, da geht's nicht weiter. Wenn du halt irgendwie losrennst und sagst, ich will jetzt von A nach B, von links nach rechts von der Karte laufen, dann kannst du das jederzeit machen. Und das Einzige, was dich vielleicht daran hindert, ist halt ein starker Gegner, den du noch nicht besiegen kannst mit deinem Level. Aber grundsätzlich steht dir die Welt und die Möglichkeiten, die das Spiel hat, stehen sie dir von Anfang an direkt sperrenweit offen. Du musst nicht erst 20 Stunden spielen, um dann nochmal irgendwas an neuen Mechaniken oder sowas zu bekommen.
Ja, nee, also das, was dich an der Bewegungsfreiheit eigentlich nur einschränkt, ist, dass du, wenn du in bestimmte Richtungen läufst, irgendwann an Gegner rankommst, die du halt nicht besiegen kannst, weil sie dann halt eben doch für dein Anfangslevel noch zu heftig sind. Was mich tatsächlich überrascht hat, dass ich irgendwann an den Punkt kam, ich meine, die ersten Begegnungen, man kennt sie auch noch aus den vorhergegangenen Teilen mit einem Deathclaw, also die sind immer mies ausgelaufen für mich. Aber irgendwann musste ich gegen einen kämpfen und dachte mir schon, ah ja, das kann ja nicht gut gehen. Geh so zu ihm hin, hat auch eine Schrotflinte, das heißt, ich musste nah dran, schieß zweimal und der fällt einfach um und ich dachte mir so, was ist jetzt passiert? Aber irgendwie in den ganzen Spielstunden bin ich, ohne es richtig zu merken, zu einer richtigen Kampfbestie geworden und danach hatte ich dann auch so gemerkt, so, oh, du bist doch ein bisschen stärker geworden und hast es irgendwie nicht mitbekommen.
Ja, also Roman, ja, also was du sagst, das ist für mich der absolut alles entscheidende Punkt. Diese Freiheit, die finde ich Fallout, also es gibt kein vergleichbares Spiel, meiner Meinung nach. Meiner Meinung nach ist Fallout auch das einzige Spiel, was wirklich diesen Titel Role-Playing Game verträgt, weil du in keinster Weise eingeengt bist oder dir vorgegeben ist, wie du bist. Also du kannst wirklich auch dieses Pen-and-Paper-mäßige, wie bin ich? Ich gehe da jetzt rum und verhalte mich auch in Dialogen halt wie der letzte Arsch und guck, was es mir einbringt. Oder ich bin halt dieser Gutmensch. Oder es gibt auch dieser Perk-Baum, finde ich auch in Fallout 4 absolut großartig. Es gibt so viele unterschiedliche Möglichkeiten, deine Skillpunkte da einzusetzen. Und es gibt da einfach kein richtig und kein falsch. Oder das finde ich doof und das ist, ja, ich bin ja blöd, wenn ich das nicht nehme. Der eine, keine Ahnung, steht vielleicht total auf diese Chemikalien und schmeißt sich die Drogen ein, um seine Fähigkeiten zu verbessern und sammelt dafür die Sachen und erweitert sich die Fähigkeiten. Ein anderer ignoriert das völlig, denkt sich, ach, wieder ein Mentats gefunden, naja, verkaufe ich. Ignoriert das völlig und bastelt dafür, wer weiß, an seinen Waffen rum. Oder also es ist so frei, so offen. Ich bin jetzt bei meinem zweiten Charakter, den ich ganz anders aufbaue. Und ich hätte an sich Lust, einfach nur wegen diesem riesigen Perk-Chart noch einen Charakter zu spielen. Aber es dauert ja irgendwie 100, 200 Stunden, bis man die Level zusammen hat. Aber ich hab jetzt auch noch so viele Gegenden entdeckt, wo ich noch gar nicht war, obwohl ich schon so viel gespielt habe. Man stolpert immer wieder über was Neues und das ist sowieso fast mein Lieblingsstyle von Fallout, sich irgendwie die Karte aufzurufen und zu sagen, so, ich gehe jetzt mal in die Richtung und dann entdeckt man irgendwas. Und es ist, die Orte, die man entdeckt, sind immer auch voll mit Stories. Man findet irgendwelche Briefe, die einem was verraten oder viel ist halt über diese Terminals, wo man dann keine Ahnung, Gesprächslogs findet oder manche Locations starten sogar automatisch eine Quest, einfach dadurch, dass du da bist und wow.
Ja, also ich kann deine Begeisterung diesbezüglich absolut nachvollziehen. Was ich da besonders halt hervorheben wollen würde, ist diese ganzen Logs und sowas, die du erwähnt hast. Das Schöne dabei ist ja, für manche Logs musst du einen Computer hacken oder du musst einen Safe knacken und Notizen durchlesen. Und das alles kannst du auch nur, wenn du die richtigen Perks dafür gelevelt bzw. geskillt hast. Und dadurch, finde ich, ist das sehr schön gelungen, dass jeder seine, tatsächlich selbst bei linearen Quests, jeder seine eigene Geschichte erlebt. Das heißt, wenn ich ein Gebiet betrete und ich kann zum Beispiel Computer hacken, dann kann ich irgendwas nachlesen, habe das Gefühl, ah, okay, das hier ist passiert. Und bei einem Kumpel von mir, der zum Beispiel überhaupt nicht mit seinem Charakter hacken kann, der wird die niemals finden. Der wird diese Geschichte niemals erlebt haben oder diese Notizen niemals gelesen haben. Und das ist so das Besondere daran, dass du, wenn du mal irgendwo ankommst und was Neues entdeckt hast, dass du es tatsächlich auch genießen kannst, dass es tatsächlich etwas ist, das quasi wie so eine, ja, wie so ein kleiner Sieg für einen selbst ist. Okay, hier ist das also so und so gewesen.
Ja. Eine Sache, das ist jetzt natürlich, sage ich mal, doch sehr geschmacksabhängig, aber eine Sache, die ich bei Fallout 3 ein bisschen besser fand, war allerdings die Welt. Auch wenn jetzt viele sagen, so Moment mal, aber gerade Fallout 3 war doch einfach nur diese riesige Wildnis, wo eigentlich nichts war. Aber ich fand das ein bisschen angenehmer, weil du hattest hier und da immer mal so kleine Örtchen, so kleine Gegebenheiten, die ich sehr gerne erkundet habe und geguckt habe, was ist da. Ich fühlte mich bei Fallout 4 oft etwas verloren, weil ein Großteil, also die eigentlich das ganze Zentrum der Karte ist eigentlich nur eine riesige Stadt mit haufenweisen Gebäuden und kleinen Gassen und da ist was eingestürzt und umgekippt an Gebäuden und blockiert irgendwas und bist die ganze Zeit in so Häuserschluchten unterwegs. Gefiel mir persönlich leider nicht ganz so gut. Das ist so eine Sache.
Du hättest einfach da rausgehen sollen.
Also ich hatte so das Gefühl, dass ein Großteil des Spiels, gerade was so die Hauptaufgaben angeht, tatsächlich halt sich in dem Zentrum abspielt. Ich weiß, außenrum gibt's auch noch einiges. Teilweise geht man auch über diesen viereckigen Kasten, der so gezogen ist, und man glaubt, das sind so die Grenzen der Karte, kann man aber noch ein Stück drüber hinausgehen und da sogar auch noch was finden. Aber ja.
Also ich will's mal positiver formulieren. Also das ist eine ziemlich große Karte, wenn auch jetzt nicht irgendwie überdimensional riesig, mit extrem vielen von diesen Points of Interest, und im Zentrum dieser Karte befindet sich halt das alte, die Ruinen von Boston, die Hauptstadt, und in diesen Ruinen bündeln sich diese Points of Interest so sehr, dass man durchaus, je nachdem, wie man drauf ist, was man vorhat, wie zielstrebig man vorgeht, es kann einem passieren, dass man ich sag mal, in diese Ruinenlandschaft reinschlendert und da für 60 Stunden nicht mehr rauskommt, ja, weil da so viel zu tun und zu entdecken ist. Finde ich jetzt irgendwie eher so ein Werbeslogan als ein Kritikpunkt. Aber ja, es ist so, man kann sich genauso wie es mir mit dieser ganzen Minuteman-Geschichte ging, man kann sich auch irgendwie so in Sachen verrennen und das Gefühl haben, man will eigentlich was anderes machen. Aber deswegen ist man einfach bei Fallout so extrem als Spieler gefordert, sich seine Geschichte selber zu machen. Und deswegen kann ich jedem, der das anfängt, nur dringendst ans Herz legen, das wirklich wie ein Rollenspiel anzugehen, in dem Sinne, sich wirklich einen Charakter zu überlegen, den man spielt, und bei seinen ganzen Handlungen und Entscheidungen sich daran zu messen, macht das Sinn, dass der jetzt da reingeht und nicht einfach dran vorbeiläuft? Oder macht das Sinn, dass der jetzt hier allen Schrott aufsammelt, weil er damit irgendwas craften kann? Oder ist der vielleicht einer, der da keinen Bock drauf hat? Das könnt ihr nämlich machen. Also man kann sich bei Fallout überall mit Kleinkram unendlich aufhalten. Gerade ich, Item-Management. Katastrophe, ich kann ja nichts liegen lassen. Das hat mir auch bei The Witcher hat mir das Genick gebrochen, ja. Man kann, in Fallout ist es so, jedes Item, was man aufsammeln kann, ist halt auch Dekoration. Also wenn du jetzt in einen alten Supermarkt gehst und da sind die alten Regale, da liegen diese Einkaufskörbe. Und da sind noch, keine Ahnung, da liegen Werkzeuge auf dem Boden und da liegen noch letzte Nahrungsmittel und Putzmittel in den Regalen und keine Ahnung, eine kaputte Glühbirne. Und du kannst jedes einzelne von diesen Dingern aufsammeln. Und alles kannst du auch, fast alles kannst du sogar irgendwie verwerten. Da kannst du da was aus den einen Sachen, kannst du in deinen Siedlungen Sachen craften, aus den anderen Sachen kannst du dir an der Chemiestation irgendwas machen oder in der Kochstation kannst du aus den Gemüsen dir eine Suppe kochen oder, also die Möglichkeiten sind unendlich, überlegt euch, was wollt ihr ignorieren und spielt es einfach so, dass ihr eure eigene Geschichte daraus zieht.
Gebe ich dir absolut recht. Allerdings komme ich jetzt leider davon auch direkt zu meinem Komma, aber, weil mir tatsächlich, mich hat es ein wenig gestört dabei, diese ganzen Möglichkeiten, die hast du, ja, und es ist auch super geil, dass du sie hast, aber das Spiel macht es an mancher Stelle unnötig schwer in der Mechanik an sich, denn gerade dieses Item-Management, sei es Rüstungen oder Inventar generell, Waffen, alles Mögliche, ist mit dem Pit-Boy, zumindest jetzt bei Fallout 4, hat es mich noch mehr gestört als bei allen anderen Vorgängern davor, ist mittlerweile dadurch, dass es immer mehr wird und dadurch, dass du teilweise sogar einfach nur Schrott mit dir rumschleppen kannst zum Bauen, ist der Pit-Boy tatsächlich in seiner Bedienung und in seiner Übersicht eigentlich ein so mein größter Kritikpunkt an dem Spiel tatsächlich, weil er einerseits trägt es unglaublich zur Atmosphäre bei, dass du diesen quasi Smartphone aus dem Fallout-Universum dein Inventar und sowas verwaltest und deine Quests und die Weltkarte. Allerdings ist es einfach nur mittlerweile behäbig und nicht besonders übersichtlich. Also diese Menüführung, gerade im Pit-Boy, die hat mich furchtbar genervt. Vor allem, wenn du dann so Probleme hast, wie du findest eine Waffe von einem Gegner, du hast einen Gegner besiegt, er hat eine Waffe, die willst du mitnehmen, die ist mit einem Stern gekennzeichnet oder so, scheint eine super geile Waffe zu sein. Und dann hat sie auch noch so einen langen Namen, dass sie nicht mal mehr richtig angezeigt werden kann im Pit-Boy. Das sind so Kleinigkeiten, die es aber, ja, die dann die Inventarverwaltung echt zu einer Friemelei gemacht haben, was unnötig für Ärger und Frust bei mir gesorgt hat.
Kann ich verstehen. Also bei dem einen, also ja. Es ist einfach eine lange Liste. Ne? Also es gibt ein paar Kategorien, Waffen, Ausrüstung, Konsum, also hier, was man essen kann.
Verbrauchsgüter, meine ich, heißen die.
Ja, und Junk und Misk, aber Das, da drunter ist es dann halt eine riesenlange Liste, ne? Ich habe jetzt bei meinem, erst beim zweiten Charakter habe ich die Kochstation entdeckt, dass man nämlich das ganze Fleisch, was man von den getöteten Kreaturen, dass man es sehr gut in richtig gute Nahrung umwandeln kann. Kochstation habe ich mir beim ersten Spiel schon überhaupt gar nicht benutzt. Genauso wie Chemiestation. Da bin ich jetzt mit, aber es ist wirklich eine lange Liste. Ne? Da ist dein Stimpak und dein Red Axe und du hast dann da teilweise locker 50 Items, die du alphabetisch sortiert hast und du willst einfach nur mal eben und ja.
Ja, auch mit den ganzen
absolut
Waffen.
Absolut gerechtfertigter Kritikpunkt.
Ja, die ganzen Waffen haben ja unterschiedliche Munitionsarten und Typen und ich habe dann immer so irgendwie so, versuche ich von so gut wie jeder Munitionsart irgendwas an Waffe dabei zu haben, wenn ich irgendwas mal leer geschossen habe, dass ich wechseln kann auf eine andere Waffe. Und
aber das braucht man doch nur in den ersten paar Stunden.
Vielleicht schon, aber ich habe trotzdem das ganze Spiel über versucht, irgendwie alles immer dabei zu haben, was schwierig ist, weil ich alles Mögliche versucht habe, immer zu leveln, damit ich möglichst viel tragen kann, weil manche Waffen sind da doch ein bisschen schwer und auf manches muss ich dann doch verzichten, also man kann halt dann doch nicht alles bei sich tragen, aber ja.
Da habe ich mich sehr schnell spezialisiert. Also mein erster Charakter, der ging halt auf Gewehre und ich habe ziemlich schnell eigentlich 2 bis 3 Gewehre bei mir gehabt, immer vieles andere verkauft. Ich hatte dann in Sanctuary eine schöne Waffenkiste, da hatte ich meinen Fatman drin und Raketenwerfer, so nach dem Motto, kann ich mir ja dank Fast Travel jederzeit holen, wenn ich mal, keine Ahnung, irgendeinem Riesenmonster begegne. Habe ich so gut wie nie gemacht. Und mein zweiter Charakter ist auf Pistolen spezialisiert, was noch schöner ist, weil 2, 3 Pistolen wiegen ja so gut wie nichts.
Nee, das stimmt. Also Pistolen sind so einfach, da kannst du dir tonnenweise
von. Dazu benutze ich, das liebe ich übrigens, also dieses Begleitersystem, ne, fand ich auch toll, die ganzen Begleiter dabei zu haben. Jetzt bin ich alleine unterwegs und da gibt es ja auch noch Perks, die einem, die enorm krass sind, finde ich. Also zuerst ist es nur, in den ersten 2 Stufen ist es ja nur Tragfähigkeit, aber da, allein das schon, wenn du alleine, also das heißt dann, wenn du ohne Begleiter unterwegs bist, bekommst du plus 50 Tragkapazität und beim zweiten Stern dann plus 100 Tragkapazität. Und der dritte Stern ist dann, du machst 25% mehr Schaden. Soweit bin ich noch nicht, da habe ich das Level noch nicht für.
Ja, ich habe es tatsächlich. Das ist nämlich der Perk, den ich, gerade weil ich so viel tragen wollte, habe ich mich drauf gestürzt. Das Problem ist nur, wenn ich dann Begleiter eine Welt gefunden hatte und versehentlich dann gesagt habe, so, ja, komm mit, dann kam sofort, du bist überladen. Und ich dachte, ah, oh, ja, stimmt.
Ja, dann
jedes Mal habe ich das Gewichtslimit vergessen.
Kannst du ja immerhin ansprechen und direkt nach Hause schicken.
Ja, das musste ich auch sonst, weil du kannst ja auch das Fast Travel nicht machen, wenn du überladen bist. Das heißt, du kannst auch nicht mal eben zurückspringen, dich dann entladen.
Ich dachte, auf den Perk wärst du scharf gewesen. Das gibt's nämlich auch, ne? Unter Stärke gibt's Strong Back, heißt die Perk-Reihe. Da kriegst du auch erhöhte Tragekapazität. Und dann ist der zweite Stern, ist, du kannst, wenn du überladen bist, noch Action-Punkte verwenden, um zu rennen. Und der dritte Punkt ist, du kannst, wenn du überladen bist, noch Fast Travel.
Oh, das
also
ist interessant.
Das ist eigentlich der ultimative Perk, wenn man, sag ich mal,
Messi ist.
Wenn man Messi ist.
Ja,
oder wenn
dann
man umziehen
kannst du wirklich
möchte.
Dann solche, wie soll ich sagen, Supply-Runs machen, wo du zum Beispiel in den Supermarkt reingehst, einfach alles mitnimmst, hoffnungslos
genau.
Überladen bist, aber dann per Fast-Travel einfach in dein Haus springst und alles einfach in die Kisten erstmal entlädst.
Ja, genau, das kannst du machen. Kannst du machen. Was ich gemacht habe übrigens, ich habe jetzt in meinem zweiten Charakter, habe ich halt den Red Rocket Truck Stop, der da am Anfang ist, als meine Basis quasi auserkoren, weil ich mit den Pennern in Sanctuary ja nichts zu tun haben will.
Ja.
Was ich dann gemacht habe, das ist ja wirklich nah, das ist ja ein Katzensprung, ja?
Ja.
Ich bin nach Sanctuary gegangen, habe alles gescrappt, also wenn man in diesem Baumodus ist, kann man halt auch Sachen, die rumliegen, drückst du Viereck und dann verwandelt der das Auto halt in 14 Stahl oder was auch immer, so läuft es halt, ja? Und Sanctuary ist eine sehr große Siedlung, wo du zum Teil ganze Häuserruinen mit einem Knopfdruck zerlegen kannst und dann Stahl, Holz, was auch immer da bekommst. Ich habe also komplett Sanctuary zerlegt, wirklich jede, alles, das landet ja automatisch in der Workbench. Dann habe ich mich damit komplett vollgeladen, war also, keine Ahnung, über 1000 Gewicht habe ich getragen oder so. Und habe mich dann im Zeitlupentempo zurück zu meinem Truckstop begeben und da dann alles in die Workbench reingeknallt. Deswegen habe ich, da ich ja jetzt nur meine eigene Basis habe, also an Holz und Stahl und allen Grundmaterialien ausgesorgt. Das war so eine einmalige Aktion.
Wobei ich sagen muss, was ich nicht so richtig verstehe, warum man nicht die irgendwie die ganzen Workbenches so einen gemeinsamen Pool
kannst
draus
du,
machen
das
kann.
Geht.
Egal.
Kannst du machen.
Das kannst du
was?
Machen.
Local Leader, wenn du Local Leader Perk, wenn du genug Charisma genau. hast.
Oh, Charisma. Das sind alles durch Dinge, die da habe ich mich drauf konzentriert. Verdammt.
Da habe ich mich in meinem ersten Spiel komplett drauf konzentriert. Ich hatte Charisma 10, ich hatte Local Leader Perk. Du kannst sogar in deinen Siedlungen Geschäfte bauen.
Ja.
Du kannst dir da einen Waffenladen hinstellen.
Ja, das hatte ich mal gesehen, aber wie gesagt, ich habe Charisma komplett nicht gelevelt.
Ja, und du kannst einem deiner Siedler dann im Baumodus mit R1 eine Supply Line zuweisen. Dann läuft er auch mit so einem zweiköpfigen Brahmin Lastenviech, läuft er dann halt immer zwischen den Siedlungen hin und her. Und das hat halt zur Folge, dass du von einer Werkbank auf die Rohstoffe von der anderen Werkbank zugreifen kannst. Und das kannst du dann halt mit verschiedenen Siedlern, die du hinschickst, kannst du die alle verknüpfen. Und kannst dann auf der Map sogar per Tastendruck dir dieses Netz dann anzeigen lassen. Dann sind da so deine Supply Lines in die Karte eingezeichnet. Und das ist schon sehr geil. Also das hat schon... Auch wenn ich da jetzt mehr negativ drüber rede, es hat mir schon sehr viel Spaß gemacht. Ich habe mir schon meinen ganzen Minuteman-Quatsch da extrem fett aufgebaut.
Also. Ja, bei mir ist es so am intensivsten, da bin ich auch wirklich beim letzten Perk in der Linie, habe ich dann halt das Perception gelevelt. Das heißt, ich kann eigentlich nicht mehr vorbeischießen. Also ich habe immer die 95% Treffersicherheit, das ist ja eigentlich so das Höchste, bei 100 kannst du ja nicht haben. Es muss immer eine Chance geben, dass du auch mal daneben schießen kannst, wobei das dann sehr unwahrscheinlich ist dann irgendwann.
Im Falle von Danebenschießen sollte man ja, oder würde ich vorschlagen, dass man vielleicht erwähnt, dass das Spiel ja grundsätzlich in zwei Perspektiven gespielt werden kann. Einmal aus der Ego-Perspektive und einmal eben aus der Schulterperspektive, wobei man da die Entfernung der Kamera zum Charakter noch anpassen kann manuell. Und man sollte gerade im Vergleich zu Fallout 3 deutlich hervorheben, dass halt das ganze Gunplay deutlich besser funktioniert. Ich weiß noch, bei Fallout 3 habe ich häufig, wenn ich irgendwo reinkam, habe einen Gegner gesehen, habe sofort den Wets-Modus aktiviert und ich habe quasi Fallout 3 mehr im Wets-Modus gespielt als alles andere. Und bei Fallout 4 ist es tatsächlich, ich sag mal, zumindest bei mir war das so, es war tatsächlich gar nicht mehr nötig, den Wets-Modus zu aktivieren, weil einfach das Gunplay von den einzelnen Waffen und wie sich die Werte auf ihr Handling auswirken und so weiter und wie sich die Waffen anfühlen, deutlich verbessert worden ist. Also du hast wirklich das Gefühl, dass da gerade an der, sag ich mal, an der eigenen Shooter-Mechanik geschraubt und verbessert worden ist, was das Ganze dann natürlich auch sehr viel spaßiger macht zu spielen, wenn du dann irgendwie eine selbstgebaute Sniper hast, wo dann Fernglas dran tackert ist mit Panzertape oder so und bevor du dann irgendwie eine Gruppe Banditen ausräucherst, einfach schön aus der Entfernung mit der Sniper ein paar Kopfschüsse verteilen. Das haben sie auf jeden Fall deutlich verbessert.
Ich finde auch, also das ist irgendwie so mein Gefühl, also ich habe vieles, was ich an Fallout 3 vermisse oder was ich in toller Erinnerung habe. Zum Beispiel dass es in Fallout 3, okay, dieses Charisma-System hat natürlich Vor- und Nachteile, Karma meine ich, gut und böse, ne? Das ist ein bisschen leichter, man kann nicht mehr so richtig böse spielen. In Fallout 3 war es so, dass es einen Unterschied macht. Das vermisse ich am allermeisten. In Fallout 3 hat es einen Unterschied gemacht, ob ich meine Waffe gezogen oder eingesteckt hatte. Das hat halt, wenn ich in einer Siedlung einfach so meine Knarre gezogen habe, dann hat das Auswirkungen gehabt. Das ist jetzt überhaupt nicht mehr so. Aber irgendwie spiele ich Fallout 4 viel mehr und viel intensiver als damals noch Fallout 3, was ich schon sehr intensiv gespielt habe. Aber ich glaube auch, dass viel damit zu tun hat, dass es so eher subtilere Veränderungen sind, dass es sich einfach flüssiger fühlt. Der Wetz-Modus ist nicht mehr ein kompletter Stillstand, sondern nur noch eine sehr starke Zeitlupe. Das Ballern so geht flüssiger von der Hand. Das Ganze, es fühlt sich einfach, ja, weiß ich nicht, es spielt sich echt gut.
Ja, das Einzige, wo ich sagen würde, ist, wo sie versucht haben zu verbessern, es aber tatsächlich schlimmer gemacht haben, ist das Dialogsystem. Es gibt Leute, die finden es gut, es gibt Leute, die finden es schlecht. Ich bin mir da unschlüssig. Es gefällt mir teilweise einfach nicht, das mochte ich auch an Mass Effect schon nicht, dass du teilweise nicht genau weißt, was dein Charakter am Ende sagen wird, wenn du eine Antwort auswählst. Und ich hatte auch häufiger das Gefühl, in den Dialogen, dass du nicht Nein sagen kannst. Du hast oft die Auswahl von sarkastisch, wobei du auch nie weißt, was das sein soll. Aber du hast fast nie im Dialog die Option, wenn du gefragt wirst, einfach Nein zu sagen.
Doch, finde ich wohl. Immer.
Also, ich habe so viele Dialoge im Kopf, wo ich einfach nur sarkastisch irgendwas antworten konnte, aber nicht einfach sagen konnte Nein.
Also, sarkastisch ist meistens eher ein Ja. Aber, also klar kann man sagen Nein, kein Interesse. Tschüss. Also, ich weiß nicht. Ich weiß überhaupt nicht, ob das stimmt, aber mein Gefühl ist jetzt, dass Viereck, Dreieck immer so eher Ja sind und X und Kreis immer eher Nein.
Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es wirklich immer ein ganz konkretes Nein ist, weil oftmals läuft es darauf hinaus, dass du so sagst, so nach dem Motto, ja, ich denk mal drüber nach, was dann so ein quasi Nein ist, insofern, dass du erstmal weggehst und dann vielleicht später nochmal zum Charakter zurückkehrst. Also das kannst du auf jeden Fall fast immer machen, dass du so ein Kommentar ablässt, so nach dem Motto, ja, ich denk mal drüber nach. Also das sollte, glaube ich, fast immer gehen.
Ja, genau, maybe gibt's auch. Das heißt dann so, ich komm später wieder.
Ja, ja.
Und was ich auch schön finde an dem Gesprächssystem ist, man kann einfach weglaufen.
Ja.
Ja, das stimmt. Weil ich wollte ja so wenig mit den Minutemen zu tun haben. Pass auf. Ich habe nicht mal, also ich habe die Quest in meinem Questlog nicht. Weil, als Preston Gravy angefangen hat, mir die ganze Geschichte von den Minutemen zu erzählen und mich zu fragen, ob ich das machen will, habe ich weder Ja noch Nein gesagt. Ich bin einfach weggelaufen.
Das heißt, du hast die Burg nie zurückerobert?
Doch, in meinem ersten Spiel.
Das war nämlich so meine Hauptbasis. Als ich die Burg bekommen habe, das war das allerletzte, was ich für die Minutemen gemacht habe. Danach bin ich in alle Dörfer zurück, die ich mal gebaut habe, habe da alles auseinandergerissen, alle Materialien eingesackt und habe mir in der Burg quasi meine eigene, meinen eigenen Zufluchts-, mein Batcave quasi geschaffen.
Geil. Das ist cool, aber was ist denn mit den armen Bewohnern? Die haben nicht mal mehr, den hast du nicht mal mehr Betten gelassen.
Nö, aber ich habe ja ein Signal in der Burg, dass ich rekrutiere. Und ich habe tatsächlich das Gefühl gehabt, nachdem ich in den alten Siedlungen alles niedergemacht habe, sodass die Leute keine Betten und keine Häuser mehr hatten, dass quasi die Anzahl meiner Bewohner in der Burg dadurch stieg. Also merklich gestiegen ist. Das fand ich, ich weiß nicht, ob das einfach nur so ein Gefühl war, weil ich irgendwie häufiger nicht ins Menü geguckt habe und dann plötzlich irgendwie 20 Bewohner mehr hatte. Aber gefühlt war das so, dass die Leute dann einfach quasi zu mir in die Burg gezogen sind.
Aber ist das nicht geil? Ich meine, das ist jetzt deine Geschichte, ja. Ne?
Wobei ich da sowieso fragen wollte, habt ihr das auf Deutsch oder auf Englisch gespielt?
Ich spiele auf Englisch.
Ja, bei mir genauso.
Weil ich hab's mal tatsächlich... muss man so sagen, ich habe es auf Deutsch gespielt, mir zumindest ein paar Stunden auf Deutsch angetan. Die deutsche Synchro, muss man dazu sagen, ist halt richtig, richtig gut gelungen. Was ich allerdings toll finde, ist, dass je nachdem, welchen Namen man sich selbst gibt, man auch mit diesem Namen, zumindest von Cotsworth, auch angesprochen wird.
Aber nur auf Englisch.
Nur auf Englisch. Und das ist...
Ja,
das.
Ja. Der hat 1000 Namen. Ja. Die der gibt, kann, habe ich gegoogelt.
Ja, gibt sogar eine Liste mit allen Namen, die du dafür verwenden kannst.
Ich habe auch, als ich das gelesen hatte, hatte ich noch nicht angefangen. Das heißt, ich habe mir die Liste durchgelesen und habe mir dann einen der Namen gepickt, weil ich wollte das dann halt ausprobieren, dann halt angesprochen zu werden. Aber also ich finde es wurde dann doch ein bisschen wenig genutzt. Also es ist eher so ein kleiner Gag, also das ja. ist nichts, was man jetzt
zwingend machen muss. Ja, das kann halt nur der Codsword. Ne? Ja. Aber ich habe so gestaunt. Ich habe meinen ersten Charakter, warum auch immer, Christopher White genannt. Und als er dann auf einmal sagte, Mr. White, Mr. White, habe ich gedacht, hä? Wie geht das? Was ist das für eine Zauberei? Aber ja, 1000 Namen, die der kann. Da hatte ja. ich zufällig einen von erwischt. Apropos Dialog, Bethesda hat getwittert, die haben über 3 Jahre 111.000 Zeilen Dialog in Tonstudios aufgenommen und nach deren Angaben ist das mehr als Fallout 3 und Skyrim kombiniert hatten.
Glaube ich denen tatsächlich aufs Wort. Also, wenn man tatsächlich sich mal anguckt, mit wie vielen Charakteren du alles sprechen kannst und selbst wenn sie dir nur irgendwelche Kleinigkeiten erzählen und teilweise kannst du ja ungelogen irgendwie 10, 15 Minuten mit einem Charakter reden, wenn du dir wirklich alles anhörst, was er dir zu erzählen hat, dann glaube ich denen sofort, dass das so viel war. Vor allem, weil ja, und das haben wir noch gar nicht erwähnt, im Vergleich zu Fallout 3 und Fallout New Vegas oder auch Skyrim, spricht der Charakter ja auch das erste Mal. Das heißt, du hast
Stimmt.
die Aussagen bzw. die Sachen, die dein Charakter sagt, wurden einmal eingesprochen als Männlein und einmal als Weiblein. Und dann ist es ja teilweise so, viele Sachen, die dein Charakter mal eingesprochen hat, also der Synchronsprecher, die hörst du ja vielleicht gar nicht, wenn du die Aussagen nicht anklickst.
Ja, genau. Und du hast ja gerade dieses Dialogsystem angesprochen, was ja jetzt auf, haben wir gar nicht beschrieben, ne? Also auf X, Viereck, Dreieck, Kreis hat man jetzt, da steht dann immer nur ein Wort, wo man, ich sag mal, großzügig in 90% der Fälle schon sehr genau weiß, was damit gemeint ist und danach entscheidet man halt, was man sagen will. Das bedeutet natürlich auch, dass selbst in einfachen Dialogen, wo das Gespräch nur einen eindeutigen Ausgang hat, was es ja auch gibt, wo du trotzdem immer 4 verschiedene Sachen sagen kannst. Du kannst immer 4 verschiedene Sachen sagen. Ja. Selbst wenn dann wirklich mal alles das Gleiche bedeuten. Also es ist wirklich unfassbar viel.
Vor allem, weil die Dialoge teilweise auch richtig, richtig gut geschrieben sind, beziehungsweise auch voller Witz sind. Wenn ich mir überlege,
ja, was der Humor, wir haben noch überhaupt gar nicht über den Humor
ja,
geredet.
Wenn du, alleine wenn du ganz am Anfang, wenn du aus dem Vault wieder rauskommst und aus, ich möchte nicht verraten, aus Spoilergründen, warum, aber wenn du dann wieder auf deinen alten Hausroboter triffst, das ist so herrlich, was für Sprüche der von sich gibt oder wie der überhaupt redet.
War das liebe ich. Dürfen wir das spoilern?
Ja,
natürlich. Man trifft den nach 200 Jahren, trifft der dich wieder. Und wenn der euch das Leid klagt, wie es in den 200 Jahren war, und er sagt, ich habe die ersten 20 Jahre habe ich versucht, den Boden poliert zu halten. Und das Auto! Wie poliert man Rost?
Ja, das ist echt ein genialer großartig. Moment. Aber was den Humor angeht, da ist ja auch, finde ich, das Spiel großartig. Waren auch die Teile davor schon, dass die so eine ganz eigene Art von Humor hatten und auch auf viele Questreihen sich, sag ich mal, da niedergeschlagen hat. Ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel denke, ich weiß nicht, ob er die Quests auch gemacht hat, aber zum Beispiel der Captain Ironside auf seinem Schiff, was da irgendwo gestrandet ist, oder vor allen Dingen die Silver Shroud.
Kann man da eigentlich nochmal hin? Also jetzt muss jetzt mal eben.
Habe ich noch gar nicht ausprobiert.
Nach dem ersten Schiffshüpfer von ihm. Ja, man kann noch mal zu ihm hin, aber die Quest scheint nicht weiterzugehen, weil man kann dann noch mal zu ihm hoch, da ist er dann ja auf einem anderen Platz und da kann man auch noch mal mit ihm reden, aber da ging's nicht weiter. Dann bedankt er sich noch mal und dann sagt er noch irgendwie so einen Kommentar von wegen, nach meinen Berechnungen dauert es jetzt noch so und so viele 100 Jahre, bis wir dann wirklich an unserem Ziel sind oder irgendwie so.
Okay. Ja, schade, aber auch gut. Also ich dachte dann, das hat ja so lange gedauert, ne? Und als er dann endlich los und dann direkt und dann, also ich, und dann habe ich nämlich gedacht, oh nein, gehe ich da jetzt wirklich hin und mache das Ganze nochmal? Ich war ja irgendwie neugierig, aber ich wollte dann erstmal was anderes machen. Und wenn man in Fallout erstmal was anderes macht, dann ist auch ganz schnell so viel Zeit vergangen und man kommt nie wieder
zurück. Das ist richtig, aber ich war tatsächlich einfach zu neugierig, weil ich auch gerade diese Quest einfach so witzig fand und die Charaktere so geil fand. Alleine, wie du da das erste Mal auf das Schiff kommst und dann mit diesem Twist, weil du ja ein Charakter bist, der halt vor zig Jahren gelebt hat und irgendwo dann sogar noch in der Registrierung existiert. Ach, das ist einfach herrlich.
Und das beschreibt es am besten. Jede gute Fallout-Geschichte fängt mit den Worten an. Ich wollte irgendwo hin, ich habe vergessen, wohin, aber auf dem Weg ist das und das passiert.
Ja, ganz genau. Ganz genau.
Wo wir gerade bei den Random Dialogen Events dabei waren, muss ich direkt hinzufügen, so toll ich die Vertonung finde und die Dialoge, ich finde, gerade jetzt sagen wir mal im Vergleich zu sowas wie einem Witcher oder so, war ich aber von der Mimik beziehungsweise wie statisch die Leute in den Dialogen sich gegenüberstehen, ein wenig enttäuscht.
Ja, absolut. Das und auch, also selbst die Grafik insgesamt, also die Atmosphäre ist super, die Beleuchtung ist klasse, Charaktermodelle, Animationen, alles. Also nicht gerade zum Angeben. Da kannst du also wirklich keinem sagen, boah, ich habe hier eine PS4, ich habe hier eine Hightech-Maschine, guck dir das mal an. Dann sagen die, ja, Also das ist wirklich nicht das, das ist wirklich nicht die Stärke. Es gibt Glitches und Bugs. Man bleibt irgendwo feststecken also technisch muss man dem Spiel wirklich viel verzeihen.
Es gibt einen Bug, das muss ich erzählen, weil es mich einfach aufgeregt hat. Ich musste wegen einer Questreihe jemanden aus einer Zelle befreien und das Spiel ließ eigentlich nur noch eine Option zu, wenn ich zumindest jetzt nicht den Weg gehen wollte und alles niederschießen wollte. Brauchte ich Hacker-Skills, um ihn rauszuboxen. Da dachte ich mir, okay, ist jetzt nicht so ein weiter Weg dahin, das zu leveln. Hab also erstmal 1-2 Stunden was anderes gemacht, hab das dann gelevelt, geh dann zu der Zelle hin und aus irgendeinem Grund hat das Spiel beschlossen, dass er sich scheinbar auf magische Art und Weise einfach selbst befreit hat, davor steht und ging dann zu mir hin. Ah ja, übrigens, danke für alles und jetzt kann die Quest weitergehen. Und ich dachte mir so, willst du mich jetzt verarschen? Ich habe jetzt die Stunden gespielt, gelevelt und dann komme ich da hin und da steht er einfach draußen.
So ähnlich, da gibt es auch einen Glitch, den du ausnutzen kannst, um an den Kryolator zu kommen. Falls ihr wisst, welche
Waffe ich meine. Ich habe heute das Video gesehen. Ich habe ihn aber wenigstens durch Schlösserknacken bekommen.
Ich auch und dann nie benutzt. Ja.
Ich habe ihn benutzt.
Oh, ich habe es tatsächlich mit Hilfe dieses Tricks mit dem Hund gemacht. Einmal ausprobiert, danach nie wieder benutzt. Ich muss tatsächlich sagen, eine meiner Lieblingswaffen so bisher ist die Alien-Pistole.
Oh, Lieblingswaffe ist schwer zu sagen. Also ich glaube, so von meinem Charakter her ist tatsächlich so eines der effektivsten Gewehre ein Scharfschützengewehr und ich habe eine Schrotflinte, die ziemlich krass reinhaut, wenn ich nah an einem Gegner dran bin. Aber es gibt halt noch so einige dieser Spaßwaffen, wie halt dieser Kältestrahler oder es gibt noch so eine Waffe, ich glaube, die hing auch zusammen mit dem Captain Ironside, da verschießt du wirklich Kanonenkugeln.
Ja. Und welche ich auch geil fand, ich glaube, die heißt sogar Junk Jet, die du eigentlich befüllst mit eben Müll. Das heißt, du brauchst keine Munition dafür, sondern du füllst da einfach Müll und dieser Müll wird dann verschossen.
Ja. Und Müll bedeutet halt der ganze Scheiß aus deinem Inventar, ne? Da kannst du einen Teddybär, eine Zigarettenpackung, keine Ahnung, einen Apfel, was du da alles, also alles, was du so in deinem Menü hast, kannst du in den,
da. Es wirkt ein bisschen wie so eine Erfindung von Dr. Emmett Brown. Wobei, wo wir gerade bei den Waffen sind, was wir auch noch nicht erwähnt haben, ist, im Vergleich zu Fallout 3 zum Beispiel, ist das Crafting-System oder das Customizing-System für die Waffen an sich. Denn die kannst du ja auch nach
Boah, das ist so geil, oder? Verändern. Also ich liebe, an den Waffen rumzuschrauben. Das finde ich, das hat viel super.
Ja, kann ich mir
fand zustimmen. Ich in New Vegas fand ich es eine Katastrophe, das ganze Crafting. Das war halt ohne irgendeine Erläuterung und irgendwie hatte man von Anfang an 1000 Sachen frei. Ich finde es übersichtlich. Die Waffen sind halt, du kannst halt den Lauf verändern, den Griff, Das ist übersichtlich, was dir was bringt, wofür du was brauchst. Man kommt da ganz automatisch rein, wenn man so denkt, ja. Ich laufe hier mit meiner Pistole rum und guck mal und denkt, oh, das wäre ja nett, wenn ich ein größeres Magazin hätte. Und schon bist du drin, schon bist du gehuckt und kannst nicht mehr aufhören.
Dasselbe trifft ja auch auf die Ausrüstung, also deine Armor zu, die du trägst. Die kannst du ja auch noch an der Werkbank anpassen.
Genau, und da ist es ja auch, finde ich, auch schön gelöst. Am Anfang wirkt es vielleicht ein bisschen überwältigend, aber man hat halt seine Rüstung, setzt sich immer aus Arm, Bein, Brustpanzer zusammen und an jedem einzelnen Teil kannst du rumschrauben und von jedem einzelnen Teil kannst du halt auch legendäre Sachen finden, das haben wir noch gar nicht erwähnt, ne? Gibt es ja bei den Waffen genauso zufällig verteilte Rüstungsteile und Waffen, die ein Sternchen haben, die einen speziellen Perk haben, wie zum Beispiel... was auch immer, da gibt es so viele verschiedene Sachen. Ist immer enttäuschend, wenn es irgendwas ist, was einen überhaupt nicht interessiert. Dann kommt endlich mal wieder ein legendärer Gegner und dann besiegt man den und dann ist da irgendeine Melee-Waffe drin, die ich überhaupt nicht haben will. Aber meine Lieblingswaffe im ersten Spiel war ein Combat Rifle. Wie heißt das auf
Deutsch? Sturmgewehr.
Nee, nicht Maschinengewehr. Schon pro Schuss einen Knopfdruck, aber sehr schnell schießt.
Ach, ich weiß, was du meinst, aber...
Und das hatte halt den Perk, dass es eine kleine Explosion noch auslöst. Dann hatte ich also so Explosionsgeschosse.
Ah darin. Ja, das habe ich an meiner Pistole, den Perk.
Geil, finde ich das geil. Ja, aber Schrotflinte war auch lange wichtiger Begleiter. Gerade wenn mal was Größeres nah an dich rankam, musste die Pistole schnell raus. Aber es ist total faszinierend. Es gibt ja diese verschiedenen Perks, die man levelt, halt, also mehr Schaden mit Gewehren, mit nicht-automatischen Gewehren, mehr Schaden mit automatischen Gewehren, mehr Schaden mit Pistolen und mehr Schaden mit schweren Waffen. Das sind diese vier Dinger, die es gibt. Und irgendwie, dadurch, dass man sich für eins am Anfang entscheidet, bleibt man da drin fest, weil am Anfang habe ich halt Gewehre. Ich werde auch, eigentlich würde ich immer Gewehre nehmen, weil Scharfschützengewehr, alles, Schrotflint und so weiter, alles Gewehre. Dass die kriegen halt durch dieses Leveln mehr Schaden und der wird dir auch direkt angezeigt. Also du kriegst ein neues Gewehr und du siehst, macht, keine Ahnung, 58 Schaden und das ist da schon mit eingerechnet. Und deswegen passiert es automatisch, dass alle Pistolen, die du aufsammelst, vollkommen lächerlich uninteressant für dich sind. Weil, und jetzt habe ich halt das auf Pistolen gelevelt und das ist mir am Anfang echt schwer gefallen. Also ich hatte mir das halt vorgenommen und ich dachte so, das geht gar nicht. Ich ohne Scharfschützengewehr, ich ohne Schrotflinte, naja, ich kann ja auf Gewehre später trotzdem noch leveln. Und jetzt habe ich aber schon ein paar Level in dem Pistolen-Perk und jetzt geht mir das bei Gewehren so. Die wirken jetzt halt irgendwie alle schwach. Ich bin jetzt einfach der Pistolentyp. Das finde ich cool.
Ja, es ist halt auch, sagen wir mal wieder, das haben wir ja schon oft genug erwähnt, glaube ich, jetzt in dem Podcast, das ist jetzt deutlich geworden, das sind halt einfach generell diese Freiheiten, die du halt hast. Und das findest du halt überall in dem Spiel. Was wir ja noch gar nicht erwähnt haben, ist, deine quasi stärkste Waffe in dem Spiel, wenn man das so nennen möchte, ist ja der Power Armor, den man hat. Und auch den kannst du ja auch selber anpassen. Der ist in diesem Teil... Also dieses Mal ein bisschen anders gelöst. In Fallout 3 war es ja wirklich noch ein ganz normales Rüstungs-Item, das du kriegen konntest. Und jetzt ist es quasi wie ein Iron Man Suit. Er geht halt auf, du steigst da rein und bist quasi wie in einem laufenden Panzer drin. Hast halt extrem viel mehr Tragekraft. Du bist halt resistenter gegen Schaden. Und gleichzeitig hast du aber nur eine beschränkte Laufzeit, solange du halt eben Energiezellen bzw. Fusionskerne dafür hast. Aber auch sogar der lässt sich bis ins Detail anpassen. Ich meine, sogar die Lackierung kannst du anpassen, wie du willst.
Du findest sogar noch neue Lackierungsdinger in Zeitschriften.
Ja, oder auch neue verbesserte Versionen.
Und dann gibt's ja auch noch dann ganz viele unterschiedliche Modelle. Ja. Wo man zum Teil dann auch nur teilweise Sachen findet, nur findest ein Bein davon und ja, ich muss dazu sagen, da wird man ja ganz am Anfang, wird einem das ja schon gezeigt mit diesem Power Armor. Ich fühlte mich da drin so beklemmt und unfrei. Ich habe die Dinger so gut wie nie benutzt.
Bei mir hat das sehr lange gedauert, bis ich überhaupt wieder den Gedanken hatte, ach, die kann man doch benutzen. Weil das Spiel am Anfang gibt es einem so. Da dachte ich mir dann, ja, das ist halt so ein Ding in bestimmten Situationen. Kriegst du mal vom Spiel aus einen in die Hand gedrückt. Aber es ist tatsächlich so, solange du die Energiezellen hast, kannst die Dinger halt immer benutzen. Und die werden sogar auf der Karte, wenn du irgendwo eins abstellst von diesen Power-Rüstungen, wird sogar auf der Karte markiert, wo das Ding ist. Das heißt, du kannst sie immer wieder abholen.
Ja, du solltest nur du den Fusionskern rausholen. An diesen. Mir ist es passiert, dass ich mal zu meiner Power-Rüstung hin bin und da saß ein NPC aus meinem Dorf drin. Dem musste ich echt sagen, komm aus meiner Rüstung raus.
Gegner gehen da auch rein. Also wenn du in einem Kampfgebiet aus dem Ding aussteigst, geht da auch ein gegnerischer NPC rein und verwendet das Ding gegen dich.
Krass.
Ja. Deswegen Fusionskern rausnehmen ist da immer eine sichere Sache. Die haben nämlich die NPCs nicht so mit sich.
Ja, also es ist genauso wie, ne, wenn du irgendwo den Panzer rumstehen lässt, nicht den Schlüssel stecken lassen. Wichtige Lektion.
Ja, genau. Ja, aber wie gesagt, mir gefallen die Dinger nicht. Ich mag das nicht, aber
habe ich auch, wie auch wenig immer, benutzt, wobei zum für Ende andere hin, Leute, wo ich gegen viele von den, ist jetzt kein wirklicher Spoiler, ich denke, das werden viele auch mitbekommen haben, es gibt wieder die Brotherhood of Steel. Und die hat natürlich viele dieser Rüstungen und auch in verschiedenen Varianten. Und da habe ich mir jetzt vor kurzem noch dann eine zusammengebaut, die ein bisschen besser ist, ein bisschen mehr durchhält. Wobei ich sie ehrlich gesagt dann einmal zusammengesetzt hatte und seitdem aber auch nicht mehr benutzt hatte. Aber es ist zumindest da.
Ich hatte diese Dinger gesammelt. Ich hatte in Sanctuary 4 oder 5 Ui. Von diesen Power-Rüstungen stehen, weil ich immer gedacht habe, irgendwann brauche ich die mal und dann gucke ich ganz genau, welche Teile die besten sind und dann schraube ich mir das alles zusammen, habe ich nie gemacht.
Da gibt es auf YouTube von einem YouTuber, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, ich kann meinetwegen gerne mal den Link raussuchen, einen, der hat sich quasi so ein, der hat das irgendwie Tony Stark Cave genannt oder so, der hat da irgendwie 20 verschiedene Power Armor Stationen in so einen Turm gebaut. Und da ist quasi in jeder Station ein Armor drin und die sind halt designed nach den Iron Man Suits. Und das sah schon richtig geil aus. Ich glaube, der hat irgendwie in der Videobeschreibung geschrieben, dass er da insgesamt irgendwie 20, 25 Stunden nur an diesem Turm gebaut hatte.
Aber da kommt wieder so richtig geil. Schön dieser Sandkasten-Charakter des Spiels durch. Und das ist auch eine Sache, die man auf jeden Fall mögen muss. Ich meine, das war auch beim Fallout 3 so. Und auch wer jetzt Elder Scrolls gespielt hat, der ist es ja durchaus auch gewohnt, dass so die Spiele doch relativ viel Freiheit bieten und viele Möglichkeiten, da auf die Spielwelt einzuwirken. Und gerade an solchen Beispielen merkt man einfach, was man da für einen Unsinn auch machen
vor
kann,
allem,
womit
weil man
Zeit verbringen ja, kann.
Vor allem, weil man fairerweise dazu sagen muss, ist, die eigentliche Hauptgeschichte, sie ist nicht schlecht. Ich finde sie auch auf jeden Fall von den Ansätzen her besser als zum Beispiel New Vegas. Sie ist aber in der Inszenierung und in der, sagen wir mal, Dramaturgie, ist natürlich nicht irgendwie auf dem Niveau von, weiß nicht, von einem Telltale-Spiel oder sowas. Sie ist ja, halt oder eher da, um dich in die Welt hineinzuführen, aber es ist überhaupt nicht schlimm, wenn du sie einfach komplett ignorierst.
Wobei ich sagen muss, ich finde es diesmal doch deutlich spannender und interessanter als noch in Fallout 3, wo ich eigentlich komplett die Story erstmal ignoriert hatte und sehr spät die tatsächlich gelöst hatte. Also ich fand es diesmal den Plot, um jetzt gar nicht so weit da ins Detail zu gehen, um diese, im Wesentlichen läuft es auf verschiedene Parteien hinaus, die sich da nicht grün sind und sich am liebsten alle gegenseitig tot sehen würden. Und man kann dann auch sich auch, im Verlauf der Geschichte entscheiden, wen möchte man unterstützen. Und je nachdem, für welche Seite man sich entscheidet, wird es natürlich auch entsprechend das Gebiet beeinflussen, die Entwicklung des Gebiets. Und ich fand diesmal die Geschichte auf jeden Fall deutlich interessanter und vor allen Dingen auch, was das für ein Ende bedeutet. Und
ich fand das auch sehr interessant. Ich fand das auch in New Vegas hat mir das schon sehr gut gefallen. Da gab es ja auch so verschiedene Fraktionen, sage ich mal, in der Welt und man konnte so ein bisschen das sage ich mal, das Schicksal der ganzen Region mitentscheiden gegen Ende. Fand jetzt bei Fallout 4, aber da wollen wir jetzt gar nicht viel drüber sprechen, aber ich fand es zum Schluss hin sehr, sehr frustrierend, weil ich sag nur mal so, es gibt verschiedene mögliche Enden, aber es gibt keine Diplomatie.
Ja, das ist so der Punkt, was ich so eben so ein bisschen meinte. So, eigentlich will jeder den anderen tot sehen. Also man kann eigentlich, also mir ist es nicht bekannt, dass es so eine Form von Ende gibt, dass man sagen kann, man kriegt wirklich alle unter einen Hut oder man kriegt alle irgendwie vereint.
Nee, genau.
Nee, das geht leider gar nicht.
Es gibt, du musst dich am Ende für eine von den Gruppen entscheiden und bedingungslos deren Interessen durchsetzen und weil du dich aber mit den anderen auch schon so viel Zeit verbracht hast und für die Missionen gemacht hast und die kennst, alle mit dem Namen kennst und das fällt dann schon schwer. Ja,
ich finde es aber auch gut, dass dir das hier so schwer fällt, weil in Teil 3 zum Beispiel hatten wir die Enclave und die Brotherhood of Steel und das war so ein richtig schönes Bild, sag ich mal, von Gut und Böse irgendwo. Und diesmal finde ich, schwerer einzuordnen, wer ist gut und böse, ja, und du musst halt für dich entscheiden.
Wobei es auch diesmal, ich sag mal, unlogischer ist. Ich habe ja, so wie ich das verstanden habe, im Gegensatz zu euch bin ich ja derjenige, der, sagen wir mal, deutlich am meisten für die Minutemen auch gequestet hat. Und gerade da finde ich es, sagen wir mal, ziemlich doof, wenn man irgendwie 50 Stunden in die Questline steckt. Alle bezeichnen einen als General und sagen einem, wie toll man ist und dass man dir quasi in den Tod folgen würde. Und wenn du denen aber sagst, ja gut, komm, ich glaube als euer General, ich glaube die Brotherhood of Steel hat doch recht, dass sie dir dann nicht einfach folgen. So, weißt du, was ich meine?
Ja, das ist genau das, was ich meine. Du in deinem Beispiel bist jetzt halt mit der Brotherhood zugange und bist mit denen zugange und dann krachen die aufeinander. Und du kannst eigentlich, bist du bei beiden hoch angesehen, ja. Aber es gibt einfach diese Dialogoption nicht. Es gibt da keine Möglichkeit, die zwei Fraktionen miteinander zu befrieden oder so. Das hat mich.
Das hat mich wirklich geärgert.
Wirklich frustrierend. Sehr, sehr ärgerlich, frustrierend. Ich habe nochmal einen Spielstand neu geladen, nochmal was anderes versucht und also seid darauf gefasst, die Story ist spannend, wisst am Ende, seid einfach darauf vorbereitet, ihr müsst euch entscheiden. Und
das Traurige daran ist ja, dass du im Verlauf der Hauptgeschichte eigentlich mit jeder der Parteien in Berührung kommst und wenn du das halt am Ende nicht weißt und so wie ich jemand bist, der versucht, so viel wie möglich von dem Spiel zu sehen, dann mache ich natürlich auch in jeder quasi Partei so viel wie möglich. Was dann natürlich ärgerlich ist, wenn du am Ende irgendwie mit jeder Partei irgendwas anfangen kannst oder in jeder Partei vielleicht Charaktere hast, die du wirklich gut findest und dann am Ende aber gezwungen bist, quasi drei davon denen irgendwie zu vernachlässigen bzw. im Stich zu lassen.
Oder Schlimmeres. Ja. Aber, du sagtest, du wärst noch gar nicht durch, oder?
Nein, ich bin noch nicht komplett durch, aber
man hört, du hast schon eine Menge.
Ja, genau. Das Problem ist halt auch, dass ich dadurch, dass ich, ich sag mal, in der Branche arbeite, wird man leider auch schneller gespoilert, als einem lieb ist.
Ja, wir hatten im Vorgespräch gedacht, wir machen einen ganz großen Spoiler-Teil einfach nochmal extra. Hätte ich auch Lust. Mhm.
Definitiv.
Jetzt haben wir nämlich quasi, also wir sind ja nicht mal so ins Detail gegangen. Ich dachte, wir werden viel mehr über die Technik meckern und alles, aber wir haben es sehr grob umfassend behandelt, das Spiel. Wir treffen uns dann in einigen Wochen oder wann auch immer. Nochmal wieder und dann reden wir nur über konkrete Quests und Orte und machen einen kompletten Spoilercast und erzählen uns unsere Geschichten, was uns passiert ist.
Wobei ich da auch tatsächlich vorschlagen würde, ist, was vielleicht noch interessant ist, so wie das jetzt durchgekommen ist, oder für alle Hörer, die es nicht wissen, wir haben jetzt alle auf der Konsole gespielt. Interessant ist für mich einfach, was jetzt aus dem versprochenen Mod-Support in den kommenden Monaten für die Konsolen wird. Und ich gehe auch davon aus, dass im ersten Quartal zumindest durchaus möglich wäre, mit den ersten DLCs zu rechnen.
Hm. Oh ja, da bin ich auch gespannt drauf.
Ja, also da muss also ich auch tatsächlich sagen, aufgrund der Vorgeschichte mit Fallout 3, wo ich eigentlich alle DLCs auch sehr genossen hatte, bin ich ja diesmal hingegangen und hatte schon mir direkt den Season Pass einfach mit in den Einkaufswagen gelegt. Also wenn bis dahin schon DLC-mäßig was erschienen ist, werde ich wahrscheinlich auch dazu schon was sagen können.
Ja.
Ich habe das auch. Das ist der erste Season Pass, den ich jemals gekauft habe.
Mein erster ist es nicht, aber ich kenne auf jeden Fall die Negativbeispiele, wo man herb enttäuscht sein kann danach, aber auch die positiven Beispiele, also gucken wir mal.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe das jetzt. Ich verstehe, warum Leute das machen, weil im Prinzip, wofür du im Voraus Geld bezahlst, ist, dass dir die Entscheidung abgenommen wird. Wenn jetzt DLC für Fallout rauskommt, muss ich nicht darüber nachdenken, will ich das nicht. Ich muss mir nicht genau angucken, das kostet 7 €, ist das vielleicht 7 € gar nicht wert. Ich habe einfach vorweg blind bezahlt und gesagt, gibt es mir und ich kann mich jetzt einfach nur noch drauf freuen. Ich glaube, darum kaufen Leute blind Season Passes, ohne zu wissen, was drin ist. Das ist so, dann ist es wieder so wie früher. Man hat das komplette Spiel einmal bezahlt und dann kriegt man alles und dann kostet das Spiel jetzt halt 100 €. Bei dem Spiel ist es das ausnahmsweise mal wert.
Vor allem, weil du Stunde um Stunde da rein investieren kannst. Und ich glaube, gerade jetzt über die Weihnachtstage oder überhaupt über die Feiertage, wenn man Ferien hat oder sonst wie, Fallout ist theoretisch immer für mich so eines dieser typischen Weihnachtsrollenspiele, wo man sich draußen ist scheiß Wetter und man krümelt sich irgendwie mit heißem Kakao auf dem Sofa ein und taucht einfach in eine andere Welt ab. Und ich glaube, dass Fallout auch noch nächstes Jahr in aller Munde sein wird, weil die Leute einfach so viel spielen werden und dann auch noch sehr, sehr viele DLCs natürlich und Mods kommen werden. Glaube ich, dass es ähnlich wie bei GTA zum Beispiel immer noch so sein wird, dass in 2 Jahren immer noch alle über Fallout 4 reden.
Möglich.
Ja, es ist auf jeden
Fall. In 2 Jahren kommt vielleicht ja sogar. Wer hat nochmal New Vegas?
Das war entwickelt? Obsidian.
Ja.
Obsidian. Das fände ich ja so geil, wenn die wieder einen Ableger von der Fallout-Serie machen.
Ja, ja, ich fand.
Also ich fand New Vegas großartig.
Ja, New Vegas war insofern ein bisschen interessanter an manchen Punkten, wo es darum ging, dass sie etwas, sag ich mal, noch abgedrehter, fand ich schon fast, waren. So ein bisschen mit diesem Vor- und Nachteile-System, was sie zum Beispiel da drin hatten, das fand ich ganz witzig. Ja. Ich weiß, dass ich bei New Vegas zum Beispiel, hatte ich mir einen Charakter gemacht, Brillenschlange. Das heißt, ich hatte Vorteile, wenn ich eine Brille anhatte, aber Nachteile, wenn ich sie eben nicht anhatte und solche Geschichten. Das habe ich so ein bisschen vermisst.
So schön, wie Fallout 4 auch tatsächlich ist und gerade, sagen wir mal, die Atmosphäre und die Location von Boston eingefangen worden ist. Ich würde es mir tatsächlich mal wünschen, wenn Obsidian noch einen Ableger macht, dass sie mal vielleicht, ich weiß nicht, meinetwegen nach Europa gehen und dann irgendwas in London oder sowas machen. Man muss natürlich sagen, dass gerade diese klassische 50er-Jahre-Atmosphäre sehr stark amerikanisch geprägt ist. Mhm. Und das fände ich schon ziemlich cool, wenn man dann sagen würde, ja, nee, wir machen es diesmal zum Beispiel in London.
Ja, wäre ganz witzig. Ich meine, ich weiß gar nicht mehr, ob es Fallout 3 oder New Vegas war. Da findet man ja auch an irgendeiner Stelle zum Beispiel auch chinesische Soldaten, die da eingefallen sind. Und warum nicht vielleicht sogar es in China spielen lassen oder so?
In Fallout 4 gibt's ein japanisches U-Boot. Ich meine, es ist japanisch.
Ja. Echt? Unter Wasser?
Es ist ein gesunkenes Unterwasser-U-Boot und das kannst du quasi betreten. Wusste ich auch nicht. Ich habe irgendwann meiner Frau beim Spielen zugeguckt und hab sie dann gefragt, wo zur Hölle bist du? Und sie meinte, ja, hier ist ein U-Boot gesunken. Ich bin einfach mal abgetaucht und dann hab ich ein U-Boot gefunden.
Nein!
Doch.
Scheiße, es gibt ja diesen Perk, ne, dass du unter Wasser atmen und keine... Oh, ja. Mann. Aber ich hab auch jetzt ein gutes Gericht, mit dem ich unter Wasser atmen kann, wenigstens eine halbe Stunde
lang. Das klingt so bescheuert, das erinnert mich irgendwie daran, wie ich in Morrowind war das noch, wo es relativ am Anfang eine Möglichkeit gab, an so total billig aussehende Hosen zu kommen, aber die hatten den Flugzauberspruch drauf und ich habe das dann immer die Flughosen genannt, womit ich am Anfang dann immer die ganzen Orte dann schnell erreicht habe, wo man eigentlich gar nicht hin konnte. Das war immer so witzig.
Aber ich wollte noch mal kurz unterstreichen, dass ich auch finde, sowohl Fallout 3 als auch New Vegas, die waren krasser. Also bei Fallout 3 gab es ja dieses Karma-System, dass du gut, mittel, gut, schlecht oder neutral warst. Dementsprechend hat doch die Welt unterschiedlich auf dich reagiert.
Das Karma-System das hatte natürlich ganz cool. Das hätte ich gerne auch noch mal gehabt.
Also ich finde, dass das natürlich gewisse Nachteile hat. Dadurch kommt so ein toller Cartoon, den ich mal gesehen habe. Unterhalten sich zwei, sagen, hey, ist das nicht der Typ, der Megaton in die Luft gejagt hat? Ja, aber weißt du, wie viel Wasser der dem Bettler gegeben hat? So, weil man sowas halt nicht mathematisch berechnen kann. Führt halt zu sehr komischen Situationen. Hat für mich auch bei einem zweiten Durchspielen sehr dazu geführt, dass ich da immer drauf geachtet habe. Dass ich gedacht habe, oh nein, wenn ich jetzt noch einmal was klaue, dann rutsche ich ins Gute. Ich wollte halt im Neutral drin bleiben. Hat große Nachteile. Finde ich grundsätzlich eine Verbesserung, dass es nicht mehr da ist. Aber es hat natürlich auch, also wie gesagt, diese ganze böse Seite, die fehlt. Mhm. Und vor allem auch diese unterschiedliche Reaktion, dass zum Beispiel, also es gibt ja keine Möglichkeit mit Radon oder so dergleichen irgendwie in Dialog zu kommen.
Stell mal vor, wie geil es wäre, wenn es ein geheimes Ende gäbe, wo du einfach sagen könntest, ich scheiße auf alle anderen Parteien, ich gründe jetzt das Imperium in Boston und bin meine eigene böse Partei.
Aber das mit den Raidern ist wahr, weißt du, ich erinnere mich daran, dass ich in Fallout 3 konnte ich zu einem Raider-Posten gehen und die haben dann gesagt so, hey, hör mal, willst nicht für uns arbeiten und ein paar Sklaven ranholen, ne? Und
ja, das genau das wollte ich nämlich Fallout 3
machen. Und hier, sobald du siehst, das sind Raider, weißt du, okay, ich muss sogar auch einen Kampf einstellen, die werden gar nicht erst Dialog mit mir anfangen.
Richtig, und selbst teilweise haben die ja sogar Namen, ne? Das finde ich dann immer besonders schade, wenn man sieht, die heißen jetzt nicht einfach nur Raider, sondern das ist jetzt hier, der hat einen Namen, der hat wahrscheinlich eine Geschichte, aber in Fallout 3 hätte das bedeutet, wäre ich ein böser Charakter, hätte ich da jetzt womöglich eine ganze Quest und eine ganze Community und alles.
Ja, dann in Fallout 3, das gibt's so als in Fallout böser Charakter, nicht. Wüsstest du, okay, das sind jetzt meine Buddies, ne? Und, genau. Und die ballern jetzt nicht an mich. Oder in New Vegas gab's ja auch ganz groß dieses Fraktionsding dann und ja.
Ja. Also diese Sklavengeschichte weiß ich auch. Das habe ich nämlich auch zweimal gespielt. Und beim ersten Mal war ich böse, genau, war ich ein bisschen aus Versehen geworden, weil ich nicht speichern wollte und irgendwo meine Waffe
gezückt habe. Ich bin aus Versehen böse geworden.
Ja, nein, also ich hatte angefangen, Fallout 3 zu spielen mit dem Vorsatz, ich werde nicht einen Spielstand neu laden, außer wenn ich gestorben bin. Also ich werde nicht so, ne, tricksen, sage ich mal. Und dann war ich aber, da gibt's ja diese ganze Stadt auf diesem Flugzeugträger. Da war ich mittendrin und wurde beim Klauen erwischt.
Oh.
Und das ist bei Fallout 4 immer noch so, wenn du in der Community bist und da klaust, also zumindest in manchen ist es so, sind schlagartig alle gegen dich. Alle sind rot, alle schießen auf dich, alle sind auf einmal Feind. Und daher hatte ich halt keine andere Möglichkeit, als mich da rauszuballern und hatte auf dem Weg so viele Leichen. Und jede Leiche gibt halt Punkte für das negative Karma, dass ich war hoffnungslos böse. So viel Wasser konnte ich nicht mehr dem Bettler schenken, um das nochmal. Aber dann bin ich damit auch gelaufen, hab das dann so gespielt. Und dann ist dann nämlich genau diese Siedlung, das Karma, ja, das strahlst du schon aus, ja. Die kennen dich, also die spüren das schon, ja. Die sagen, ey, na, harter Typ, wer bist du denn, ne? Und in einem anderen Spielstand bist du hier der gute Held. Und dann schießen die schon auf 1 Kilometer auf Entfernung auf dich, weil die mit dir nichts zu tun haben wollen. Also diese Sachen, die gibt's halt jetzt in Fallout 4 so nicht.
Wer weiß, vielleicht bringen sie ja ansatzweise zumindest in Erweiterung oder sowas zurück. Da muss man mal gucken, womit sie uns noch überraschen.
Ja, das wäre schön.
Also man kann auf jeden jetzt Fall, auch noch ein paar Geschichten, weiß man ihren Einfallsreichtum. Also wenn ich daran denke, dass dann in den durch DLCs dann auch ein abgestürztes Alienschiff da kommen kann oder keine Ahnung, dass man diesen riesigen Roboter, den man da bei dieser einen Brotherhood of Steel Erweiterung da kriegen konnte und ach Gott. Ja.
Ich muss dazu sagen, ich habe nie die DLCs gespielt von Fallout 3.
Oh, von Fallout 3 ist so wunderbar. Gut.
Ja, hätte ich auch machen sollen. Irgendwie, ich weiß auch nicht. Das war so dieses, dieses The Paradox of Choice. Man hat dann so diese Wahlmöglichkeiten und dann irgendwann waren halt die DLCs alle auch viel teurer als die Game of the Year Edition. Und dann hätte ich mir eigentlich die kaufen sollen, aber Ah.
Aber egal, du hast jetzt ja jetzt gesagt, du hast es ja jetzt gemacht, dann gucken wir einfach mal, was uns jetzt erwarten wird.
Wenn wir uns das nächste Mal zum Thema Fallout sprechen.
Und übrigens, ein Fallout 3 Remaster für die Current-Gen-Konsolen, wäre das geil oder wäre es geil?
Also ich stimme dir da auf jeden Fall zu. Ich muss ja sagen, ich habe ja die Xbox One-Version gekauft und da war ja Fallout 3 sogar durch die Abwärtskompatibilität dabei. Ich hatte es sogar nochmal eingelegt und irgendwie, es hatte wieder ein ganz anderes Feeling. Also es hat sich ganz anders angefühlt irgendwie als Fallout 4. Das ist sehr schwer zu beschreiben. Und wenn es jetzt nochmal ein Remaster gäbe, würde ich sofort nochmal in die Welt abtauchen.
Ich auch, ich wäre total scharf drauf.
Ich könnte es mir auf jeden Fall vorstellen, also warum nicht? Ja.
Ich finde auf jeden Fall, ich wollte noch sagen, ich habe Fallout 4, ich kann selber nicht glauben, wie viel ich das spiele. Also ich spiele das, glaube ich, seit Erscheinen jeden Tag. Ich bin bestimmt schon an über 100 Stunden hinaus, vielleicht habe ich schon 200 Spielstunden auf dem Buckel. Und bin davon selber überrascht. Ich liebe, das macht einfach unfassbar viel Spaß. Und das hat für mich ganz, ganz, ganz viel mit diesem Perk, also mit diesem Perk-Chart-Poster zu tun, wo es mir einfach eine enorme Freude macht, einen neuen Charakter jetzt zu spielen und diesmal alles richtig zu machen. Beziehungsweise wieder anders. Und gleichzeitig habe ich schon wieder neue Ideen und
das ist halt das Schöne bei Fallout, da Sachen. Ist halt für jeden was dabei. Du willst irgendwie, weiß ich nicht, Story machen, bitte. Du willst leveln und looten und einen neuen Charakter aufbauen, bitte. Oder du willst eine Siedlung verwalten, kannst du auch gern machen. Also da ist das wirklich, du kannst es dir kaufen und hast eigentlich ganz viele verschiedene Spiele in einem.
Ja. Freiheit. Genau. Freiheit eines Rollenspiels. Das kann einfach. Sag mir bitte mal jemand, gib mir mal jemand einen Tipp. Bei mir kommt natürlich auch noch dazu, dass ich ein ziemlich großer Science-Fiction-Fan bin und ein ziemlich großer Fantasy-Muffel. Deswegen ist das mit den Rollenspielen so eine Sache. Das meiste ist ja so Fantasy. Spiele ich zum Teil auch. Witcher habe ich auch viel gespielt. Aber so richtig, richtig rollenspielmäßige Freiheit kenne ich halt nur daher. Oder halt aus ganz alten Klassikern, so Baldur's Gate oder so. Aber da bin ich auch nicht richtig reingekommen. Das habe ich auch versucht. Aber ja, ist einfach was Besonderes. Und deswegen verzeihe ich halt auch diese ganze Technik. Und ich finde das auch, ich finde, das kann man, ist total legitim, das anzumerken. Und ich finde es auch legitim, wenn jemand sagt, nö, das ist einfach nicht meins. Weißt du, ich will einfach so eine fette Grafik haben wie in The Witcher oder ich will so eine geile Shooter-Mechanik haben wie in Wolfenstein und alles, das hat das alles nicht. Okay, aber man muss einfach bedenken, Menschen können auch nur so viel leisten. Ich habe gerade gesagt, die haben 3 Jahre lang Dialoge aufgenommen. Also man sieht, die haben einfach andere Prioritäten gesetzt für ihr ganzes Projekt. Und auch wenn es ein bisschen krachig ist und halt alles technisch nicht so gerade brillant, so waren die Spiele nie, ist es einfach so was Einzigartiges, Besonderes, was die daraus zusammenschnüren, finde ich. Es ist im Moment einfach mein Spiel.
Ja, ich glaube aber, damit hast du auch eigentlich ziemlich gut zusammengefasst, was wir eigentlich alle drei hier in der Runde über Fallout denken. Man kann sich stundenlang darüber beschäftigen, man kann theoretisch jedes Mal, wenn man eine Stunde gespielt hat, sich aufs Neue mit jemandem darüber unterhalten.
Ja, das stimmt. Ah, deswegen war das jetzt so schön. Ich habe mich noch nicht viel darüber unterhalten. Ja. Mit meiner Frau, die kriegt viel mit, was so abgeht. Ja, sehr schön. Wenn ihr zuhört und wenn ihr das Gefühl habt, ich muss auch unbedingt mich mit den Jungs über Fallout unterhalten, meldet euch mal. Wir werden auf jeden Fall einen großen, großen Spoilercast machen. Wenn ihr der Meinung seid, ihr seid genau die Richtigen, ihr müsst unbedingt dabei sein, sagt Bescheid. Wir laden euch bestimmt ein. Gerne in einer größeren Runde. Das wird ein Fest.
Definitiv.
Ja, wunderbar. Dann haben wir doch jetzt eigentlich alles erstmal, was wir auf jeden Fall sagen wollten, erstmal jetzt zur Sprache gebracht.
Ich habe mir noch ein paar Sachen verkniffen.
Also. Ja, das Spiel ist so riesig.
Wir müssen noch was für den Spoiler-Teil aufheben, ja. Irgendwann.
Ich könnte mich jetzt eine Stunde lang über dieses Perk-Poster unterhalten. Über jeden einzelnen.
Oder alleine, wenn du das Spiel startest und es kommen diese Videos zu den einzelnen Bäumen dann in
diesem. Oh, hör auf! Ja, nein, hör auf, das erinnert mich an den sehr frustrierenden 10-stündigen Installationsprozess, in dem nämlich die Videos in der Dauerschleife liefen.
Okay.
Ach ja. Nee, ich möchte total gerne diesen Ghoulish-Perk haben, dass Radiation mir nicht mehr schadet, sondern meine Lebensenergie regeneriert. Dafür bräuchte ich aber eine Ausdauer von 9. Und dafür habe ich einfach nicht die Punkte über. So wichtig ist es auch nicht. Man hat ja genug Red X und Red Away und ich habe meinen Strahlenschutzanzug. Aber ich will's einfach. Mann.
Einfach lang genug spielen.
Gibt's eigentlich einen Level Cap? Also bestimmt gibt's einen Level Cap. Ist der bei 60?
Also ich vermute ja. Also es gibt, glaube ich, eine Trophy bei 50. Deswegen habe ich als überlegt, ist 50 denn auch das Level Cap?
Habe ich immer geglaubt.
Ganz ehrlich, ich lege da meine Hand für nicht ins Feuer, aber ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass das Level Cap 70 ist.
Das ist krass. Oh, vielleicht lese ich das mal. Ich bin nämlich ganz fest davon ausgegangen, dass das Level Cap 50 ist. Und ich bin bei meinem ersten Charakter, ich habe die Hauptstory so abgeschlossen. Also ich war so quasi Level 48, Level 49, als ich so die letzten Hauptmissionen quasi gestartet habe und dachte so, ne, dann ist es das auch. Und am Ende war ich Level 51. Also, wie weit geht es?
Ah, okay, aber dann habe ich wäre mal interessant herauszukriegen, wie weit es geht. Weil ich hätte nämlich auch gedacht, da wäre jetzt so die Grenze, aber ich bin jetzt auch nicht drüber hinausgekommen. Von daher kann ich es dann halt nicht sagen.
Ja, und ich habe dann halt auch mit dem nicht weitergespielt, sondern lieber neu angefangen. Wo ich die ganze Zeit, das hat mich die ganze Zeit in den Fingern gejuckt, nochmal neu anzufangen und alles anders zu machen.
Weil, wer weiß, bei unserem nächsten Cast wissen wir bestimmt, wo die Grenze ist.
Wahrscheinlich.
Also von mir aus, ich weiß nicht, wie schaut's bei euch? Ich glaube, jetzt möchte ich weniger reden und mehr spielen.
Ja, ich bin aber. Ja,
genau. Also dann war es das, würde ich sagen, von meiner Seite, von unserer Seite. Ich würde dann sagen, wünsche ich euch Spaß auch mal, einen schönen Abend, schönes Wochenende. Keine Ahnung, wann ihr den Podcast genau hört. Also von daher, das war's von mir. Ciao, euer Andreas.
Alles klar. Es hat mich gefreut, da zu sein. Ich freue mich auf die Fortsetzung. Bis dahin, macht's gut, euer Anton.
Ja, dann verabschiede ich mich als Letzter. Es hat tierisch Spaß gemacht, mal über Fallout sich auszuquatschen. Und dann sehen wir uns beim zweiten Teil wieder, euer Roman. Well, I can see me now in my long Cadillac. Hinges in the middle, spare wheel on the back. Man, don't you know it'd be hard to stop when I find that big uranium rock. Money, money, honey, the kind you fold. Money, money, honey, rock and roll. Break it in, bait it up like hay. Have a rockin' good time, throw it all away. Yes, that's me in my long Cadillac. Heading down the road and I ain't coming back. Ain't no red light gonna make me stop when I find that big uranium rock. Money, money, honey, the kind you fold. Money, money, honey, rock and roll. Rake it in, mail it up like hay. Have a rocking good time, throw it all away.